machen wir den Countdown hier, um die Aufnahme zu starten. Und tatsächlich auf meinen Schnipsen hat hier der Kirchturm gebimmelt.
Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen von einer höheren Zeichen, Macht.
Dass Zeit war. Zeit war, wieder diesen Podcast anzuschmeißen. Das Getriebe ist ins Stocken geraten, aber der Motor ist noch intakt. Die Reifen haben ein bisschen an Druck verloren, aber der TÜV ist gemacht und wir sind wieder auf Vordermann und legen los mit dieser. Ich bin gar nicht mehr in Schuss, gar nicht mehr so richtig. Ich muss auch mal wieder einen Ölwechsel machen bei mir. Naja, aber jetzt geht's los. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in der neuen Woche. Ja, neue Woche ist gut, ne? Neuer Monat, neues Jahr. Ne, wir haben ja schon in diesem Jahr eine Folge gemacht, glaube ich, oder?
Ja, einmal. Ich glaube schon. Haben wir uns schon mal ganz kurz gehört. Hallo, ich bin übrigens auch dabei, Leute. Wie geht's euch?
Ja, ich wollte das natürlich wieder mal groß anmoderieren. Deswegen nimmst du mir das jetzt ja dramaturgisch alles vorweg. Aber ich merke mir die Anmoderation einfach fürs nächste Mal. Du bekommst die ganzen Superlative jetzt leider nicht. Aber hier ist Denise, ja.
Ja, okay. Ist in Ordnung, ja. Bisschen antiklimaktisch, ehrlich gesagt. Jetzt auch ein bisschen nach der ganzen langen Zeit, die ihr auf uns gewartet habt. Wart ihr gespannt? Leute, ich freue mich ja, dass wir jetzt uns hier wieder zusammenfinden. Hoffentlich ja wöchentlich.
Hoffentlich.
Ja.
Es liegt nicht an mir. Es liegt natürlich an unseren.
Nein, direkt als Vorwurf aufgenommen. So wie in einer guten, toxischen Beziehung.
Ja. Aber ich bin überrascht, dass du sagst, seid ihr gespannt, hast du gesagt. Auf was sollen die Leute denn gespannt sein? Wart ihr gespannt? Ob wir mit neuen Stimmen zurückkehren, ob wir, weiß ich nicht, mit anderen.
Ja, mit anderen Takes?
Ja.
Womit Takes, wir uns vielleicht diesmal
ich bin jetzt rechts,
reinreiten können. Okay, ja. ich finde halt komplett kontextlos, gar kein Problem, das lassen wir so drin. Ich finde ein neues Format einfach immer spannend, oder nicht? Ich finde allgemein,
ja,
also ich freue mich einfach immer, wenn wir spannend zusammenkommen. Man weiß ja nie, wo es uns hintreiben wird, diese Folgenbesprechung, deshalb. Zum Beispiel, wer hätte gedacht, dass du jetzt so ein Statement raus hast am Anfang der Folge? Finde ich spannend. Man weiß nie, was man bekommt.
Ich habe gerade wieder dran gedacht, weil ich das in irgendeiner Folge zuletzt mal gesagt habe mit vor Gericht ist wie auf hoher See, man weiß nie.
Ah, ja,
genau. Das habe ich immer hier zitiert. Und dann hat jemand tatsächlich kommentiert bei der Folge, wie das Zitat echt geht. Also hat mich so korrigiert, so, das hast du falsch gemacht, so nach dem Motto. So, ja, das war mir natürlich klar. Deswegen habe ich es ja gesagt, weil dieser Mensch, mit dem ich gesprochen habe, das so geil zitiert hat und deswegen habe ich mich so gefreut darüber und wollte es hier zitieren, aber
wie heißt es denn?
Es ist natürlich
echt? Wie ist es denn
das? Ja, weiß ich nicht, irgendwie kann ich jetzt auch nicht mehr auflösen, siehst du, aber weil ich wollte ja darauf hinaus, dass mir dieses Kommis, Sprichwort Leute viel besser gefällt.
Ja,
stimmt, jetzt muss man das nochmal kommentieren. Aber ja, apropos Kommis, das war ein, also ich muss ja kurz hier wahrscheinlich Stellung beziehen zu der ganzen Nummer hier, warum wir zu lange Pause gemacht haben. Es lag natürlich an mir. Ich hatte einen Todesfall in der Familie und deswegen konnte ich nicht. Und das haben auch alle verstanden. Ich habe das ja auch bei unserem sehr aktiven Instagram-Account natürlich gepostet, dass ich jetzt erstmal keine Folge mehr machen kann und wir auch leider das Dschungelcamp und das Promi-Paten-Programm so ein bisschen überspringen mussten.
Aber was haben wir uns da erspart, will ich ganz kurz nur an der Stelle einschieben.
Ja, genau. Das sowieso. Also vielleicht machen wir irgendwann noch mal die große Rückschau, aber heute nicht. Aber alle haben sehr nette Nachrichten geschrieben und haben es auch verstanden und das fand ich sehr schön. Es gab so ein, zwei, die dann so zwischenzeitlich irgendwie geschrieben haben, so nach dem Motto, kommt da mal wieder was oder so. Und das ist ja, ich hatte das ja auch in der Folge angedeutet, ne? Ich habe es ja nicht nur online geschrieben und die zwei Leute von den 100.000 HörerInnen, die wir haben, die will ich nur in Zukunft beschützen, Millionen. Wenn mal sowas ist bei einem anderen Podcast und da kommt keine Folge mehr, dann könnt ihr euch eigentlich fast schon sicher sein, dass,
Also bei so einem langlaufenden Podcast, würde ich jetzt auch mal sagen, dass dann tatsächlich irgendwas ist, was das verhindert. Also dass es irgendeinen Grund gibt, der schon irgendwie seine Berechtigung haben wird. So. Und da will ich euch, wie gesagt, nur davor beschützen, dass ihr irgendwann dann ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr, wie ich jetzt, dann irgendwann das sage, was so war, dass ihr dann denkt, oh, hätte ich das lieber nicht geschrieben vorher. Deswegen, ich kann das verstehen. Ich habe das auch, wenn ich meine Podcasts, wenn ich will, dass die immer wöchentlich und zum selben Tag, immer zur selben Uhrzeit kommen, habe ich das auch. Und deswegen verstehe ich das. Ich will euch nur, wie gesagt, ja. Also mich hat das jetzt nicht verletzt oder so, aber es war, wie gesagt, wenn ihr das bei anderen mal macht, dann wisst ihr vielleicht beim nächsten Mal, dass dann meistens irgendwas dahinter steckt. Und ja, jetzt bin ich wieder da und ich freue mich, dass ihr die Geduld habt, noch anscheinend abonniert habt und
noch nicht jetzt das Abo auch, entfernt habt.
Nee, warum auch? Ich verstehe das sowieso nicht. Leute, die inaktive Accounts sozusagen entfolgen, habe ich noch nie verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, ich verstehe es schon, weil irgendwann, wenn nichts mehr da passiert.
Ja, aber was tut dir denn daran weh? Also was ist dann das Problem, wenn du dem Account folgst?
Ja, weiß auch nicht.
Ja, direkt also jetzt auf Instagram zum Beispiel. Mit einem Satz.
Ja, stimmt. Auf Instagram jetzt nur zum Beispiel oder so. Also dass es halt nicht unübersichtlich wird bei den Sachen, die man folgt. Dass man so super vielen Sachen folgt und dann passiert da aber richtig wenig.
Ja, du willst halt einfach nur das Cool Girl sein, was halt nur wenigen Sachen folgt. Sag's doch ehrlich.
Genau, ganz genau.
Ja.
Ja.
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das, aber gut, dass ihr noch da seid. Und ja, vielleicht dieser Woche mal ganz besonders nochmal 5 Sterne geben, einen netten Kommentar schreiben, ja. Weil der Algorithmus muss wieder angeschmissen werden, sozusagen. Und ja, wir haben Großes vor mit dem Podcast. Es kommen coole Sachen, es kommen coole neue Projekte, coole neue Formate. Sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt legen wir los mit unserer...
Warte, ganz kurz hier nochmal aus privatpersönlicher meiner Perspektive, als außenstehende Person auch. Wenn das in Ordnung ist, dass ich das dazu sage, habe ich ja das auch ein bisschen natürlich verfolgt, was jetzt die letzten Monate bei dir los war. Sehr, sehr viel. Und das tat mir auch immer sehr leid. Und es freut mich jetzt einfach, dass wir jetzt hier wieder zusammenkommen können. Und es fällt einem schwer, da die richtigen Worte zu finden. Warum habe ich überhaupt damit angefangen, was sagen zu wollen? Aber ich wollte irgendwie das nochmal bestärken. Dass es,
aus einem sehr netten Grund hast du da angefangen. Und deswegen vielen Dank. Aber ich habe das ja auch in der Vergangenheit schon immer gesagt, gerade wenn wir hier irgendwelche weltgeschichtlichen Ereignisse hatten, die wir dann irgendwie so mal kurz kommentieren mussten, weil sie irgendwie am Tag der Aufnahme waren oder so, dass irgendein Terroranschlag war, da haben wir immer gesagt, zum Glück können wir uns auch über so unwichtige Sachen wie jetzt unsere Themen unterhalten und so tun, als wären die furchtbar wichtig und da wirklich so ganz aufgeregt drüber diskutieren. Ja. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder in dem Zustand bin, dass ich das auch machen kann.
Ja.
Und genau, das machen wir jetzt auch. Deswegen legen wir los. Also Denise ist auch hier. Denise kann natürlich immer hier sein, aber Denise ist jetzt besonders hier, weil wir wieder in unseren Folgenbesprechungsmodus quasi wandern. Für ein Format, ihr habt es ja schon im Titel gelesen, Promis unter Palmen. Ja. Und da wollten wir jetzt eben direkt reinspringen zu einigermaßen zu Beginn. Und das haben wir getan. Wir werden jetzt hier über die ersten 2 Folgen sprechen von Promis unter Palmen. Staffel 4 ist es.
Ja.
Und Promis unter Palmen, erstmal ganz grob gefragt an dich, hast du die bisherigen Staffeln denn gesehen? Was ist denn dein Meinung zum Format? Nee, gar nichts.
Nee, also warte mal ganz kurz, außer Promis unter Palmen war das gleiche, wo die eine Staffel dann offline genommen wurde, weil es einen Todesfall auch gab. War das das Format?
Ja.
Da habe ich, glaube ich, schon die ersten paar Folgen gesehen von genau der Staffel. Aber ansonsten ist es ein Format, wozu ich jetzt nicht so, also wo ich nicht den krassen Durchblick habe. Nicht so wie jetzt Sommerhaus oder Dschungelcamp oder so, wo ich einfach jedes Jahr dabei bin und so ein bisschen weiß, wie es läuft.
Ja, das ist schön. Also, dass du jetzt so unbefleckt hier quasi reingehst. Das ist toll, weil wir dann völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also, Promis unter Palmen war irgendwie eins der Formate, das wir hier von Anfang an immer sehr intensiv verfolgt haben. Und irgendwann wurde es so zu so einem unliebsamen Verwandten irgendwie, so ein verlauster Typ mit irgendwie
Affe?
Ja, mit schwerem Alkoholproblem, weil Promis unter Palmen eigentlich schon seit Staffel 1 so gestaltet war, dass man, ja, also es ist einfach highly ziemlich rücksichtslos gecastet. Es ist sehr unter der Gürtellinie auch gewesen in Staffel 1, Staffel 2.
War das, wo Claudia Obert geweint hat auch?
Genau, das war Staffel 1, da wurde Claudia Obert gemobbt und ist einfach wirklich sehr, sehr weit gegangen. Und es ist ja immer, was heißt kein Problem, aber es ist zumindest, es kann ja mal passieren, dass so eine Staffel so ausartet, also inhaltlich, aber es ist dann immer eine Frage, wie die Produktion, die Redaktion, das Filmen, das Einfangen und dann auch kommentieren. Und das war halt damals vor allem das Problem, dass man das eben einfach so abgehakt hat, als das ist normale Unterhaltung und die Leute werden das bestimmt alle cool finden. Und das hat halt nicht gepasst. Und in Staffel 2 war es dann einfach komplett auf die Spitze getrieben. Also da wurde die Staffel dann letztendlich abgebrochen, weil Willi Herren verstorben ist während der Ausstrahlung der Sendung. Mhm. Aber es war auch so, dass Prinz Markus von Anhalt damals sich krass homophob geäußert hat und das wirklich unschaubar war eigentlich. Also wirklich so, wo man dachte, Unterhaltung hat damit überhaupt nichts eigentlich zu tun. Mhm. Und dann hat man diesen Tod auch ein bisschen, also das ist immer, das ist die Mutmaßung, aber hat man dann auch genutzt, um dem auch ein Ende zu bereiten. Mhm. Und das spricht halt so für vieles, Promis unter Palmen, für Sat.1 als Sender, was zu dieser Zeit damals, Anfang der 2020er,
welche Richtung
auch
man
eben sehr krass, sehr krass da auf diesen Reality-Markt so wollte und krass auch eben diese Eskalationsspirale mitgegangen ist. Und
ich finde es sehr bezeichnend, dass ich als ersten Kommentar hier aufgeschrieben habe, dass das ein Format ist, das richtig schön schlecht ist für meine Mental Health. Und das habe ich offensichtlich ja sofort durchschaut, ohne dass, also ich halt, natürlich habe ich so ein bisschen lose jetzt offensichtlich Erinnerungen an irgendwelche vergangenen Staffeln. Also ja, es ist explosiv auf jeden Fall. Es ist schon auch eins der härteren Formate, ne? Aber deshalb sind wir ja hier.
Ja, also ich finde es halt vor allem, also mir, keine Ahnung, das Sommerhaus ist auch extrem, aber das Sommerhaus hat also kommentiert die Sachen besser, also schätzt die Sachen besser ein. Und auch das Dschungelcamp konnte man bis zur aktuellen Staffel genau das immer sagen, dass da krasse Sachen passieren, krasse Leute teilweise dabei sind, aber die Art und Weise, wie das eingeordnet ist und wo man immer denken konnte, das Herz der Leute, die es machen, ist am rechten Fleck. Das, wie gesagt, müssen wir nochmal gesondert diskutieren über die letzte Staffel, aber normalerweise konnte man das immer sagen. Und bei Promis unter Palmen war von Beginn an das Gefühl eigentlich, dass die Leute dahinter ja genau so sind, wie man sich so Reality-MacherInnen vorstellt, die wirklich alles dafür tun, dass die Leute an die Decke gehen und wirklich Alkohol und alles drum und dran. Und wirklich auch das Casting, das hat halt von Beginn an bei Promis unter Palmen auch immer so gewundert, dass die wirklich so gezielt die Leute casten, wo man einfach denkt, das kann, ich weiß ja nicht jetzt, wie es endet sozusagen. Mhm. Und das war auch, jetzt letztes Jahr kam Staffel 3, das war auch in Staffel 3 schon wieder so, dass man gedacht hat, ja, okay, weiß ich nicht, ob da jetzt so eine große Wandel erkennbar ist nach dieser Zwangspause, nach Staffel 2. Die Staffel 3 war auch wieder relativ extrem. Auch da gab es Skandale, aber sie hat eine gewisse Schwelle nicht überschritten, was, glaube ich, aber auch daher kommt, weil einfach generell die Aufmerksamkeit nicht mehr so groß war auf Promis unter Palmen. Mhm. Und jetzt, finde ich, ist sie gerade auch nicht so groß da. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder über Promis unter Palmen gerade spricht. Außer wir natürlich, wir sprechen jetzt darüber und vom Casting her geht's ja wieder, und das ist jetzt die Überleitung ins Format rein, auch wieder eine sehr einschwellige Richtung so. Also, ne, also wer da sitzt und warum und was die so für Geschichten haben seit so und so vielen Jahren, das ist irgendwie auch jetzt nicht kreativ gecastet, würde ich jetzt mal behaupten.
Kein Feel-Good-Cast auf jeden Fall.
Finde, weil Ich habe doch gerade genau das Gegenteil gesagt.
Es ist ein Feel-Good-Cast.
Es ist ein Feel-Bad-Cast. Genau. Also es ist ein kompletter Feel-Bad-Cast.
Ja, ich habe doch gesagt kein.
Ach so, okay. Ja gut, ich habe das kein nicht.
Es ist ein Feel-Good-Cast, auf jeden Fall, da würde ich zustimmen, ja, ja. Deshalb muss ich mir das auch immer gut einteilen in der Woche, wann ich diese Folge schaue. Ich bin ehrlich mit euch, Leute.
Ja, das ist auch also ein harter Job. Wir wollten vor allem über Folge 2 sprechen, um jetzt nicht hier komplett in der Länge auszuarten. Von daher machen wir Folge 1.
Ja, aber ja. Wir sollten einfach über die wichtigsten Sachen aus beiden Folgen sprechen. Ich finde, wir dürfen die Folge 1 jetzt nicht so stiefmütterlich behandeln. Ich würde sagen, wir
machen. Aber es ist halt eine halbe Stunde schon mal Einzug. Ja, ich habe mir relativ wenig zu Folge 1 aufgeschrieben.
Wir müssen das ja nicht so im Detail, also wir haben ja den Cast auch schon mal besprochen, wenn ich mich richtig erinnere, vor Monaten. Da sind wir den ja schon mal durchgegangen, wir beide. Deshalb, also ich habe mir zum Beispiel einer der ersten Kommentare, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich Gina Lisa fast nicht erkannt hätte. Also irgendwie in diesem ersten Moment hatte ich das Gefühl, sie hat sich so verändert, als es ist nochmal extremer geworden.
Was war denn dein letzter Stand?
Ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, in dieser einen mit Flocke, in dieser einen Show habe ich sie mal ganz kurz gesehen. Ja. Aber seitdem hat sie sich schon auch weiter, also es ist doch noch extremer geworden, oder? Die Brüste noch größer, sie ist noch dünner, noch mehr Tattoos, noch größere Lippen. Also ich habe wirklich, ich habe sie an der Stimme erkannt, als sie da rein ist. Ich fand's krass.
Also ich habe schon in der Zwischenzeit was mitbekommen und zwar eher so Sachen, dass sie jetzt zum Beispiel auch wieder modelt. War ja auch ein großer Lebenswandel von ihr jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Sie jetzt wieder auch gar nicht so unwichtige Sachen, oder sie wurde zumindest für eine Sache so gecastet, wo man sie auch als
doch,
Typ mit ihrer
Fotos
Geschichte und so.
Gesehen.
Ja, genau. Und das cool, fand ich eigentlich relativ, genau, das war auch relativ cool. Und deswegen habe ich sie jetzt gerade eher so im Kopf, dass sie das Ganze schon eher so, dass das Ganze ein bisschen stagniert. Also klar ändert sich da manchmal die Haar- und Lippenstiftfarbe so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da krass was passiert ist. So, sie ist dann einfach älter geworden. Ich glaube, das ist halt mittlerweile auch ein Ding so. Also Gina Lisa, weiß nicht, wie alt die ist mittlerweile.
Ich meine, ich verfolge sie jetzt halt auch nicht.
Mitte 30, Ende 30 sein?
So,
Ende 30 wahrscheinlich.
So close. Also ich sehe sie halt ab und zu mal alle paar Jahre im Format und finde es schon krass. Also ich kenne sie halt noch aus Jeremy's Next Topmodel-Zeiten und ich finde es schon ganz, ganz, ganz krass, wenn man diese Anfänge vergleicht mit, wo wir mittlerweile angekommen sind. Und das soll jetzt nicht so Shaming im Sinne von Leute äußerlich bewerten und so, sondern ich meine das eher auf so einer Ebene, dass ich mich frage, wir sind halt heutzutage in so einer Zeit, also so Schönheitsideale und Selbstoptimierung und Fitness und so ist ja schon gerade ein krasses Ding, schon seit einigen Jahren. Aber gerade Beauty-OPs, es explodiert ja, wie viele Beauty-Anwendungen es gibt und wie da so das Level ist durch Social Media und so. Ich würde sagen, das ist schon was unsere Generation ja gerade krass prägt, vor allem halt so junge Frauen in den sozialen Medien. Und wenn man sich da mal ganz kurz so einen Schritt zurückbewegt, weil es ist ja auf eine Art und Weise normalisiert schon, so Frauen, die sehr operierte Körper haben, mehr, also mal extremer, mal weniger extrem. Und wenn man sich so vorstellt, wie Menschen in 100 Jahren da drauf blicken, wenn sich die Menschheit in eine andere Richtung entwickelt, keine Ahnung, in welche auch immer, oder meinetwegen, wie Menschen vor 100 Jahren da drauf blicken würden. Ich find's einfach krass, aus so einer gesundheitlichen Perspektive. Also, ja, keine Ahnung. Ich will das jetzt auch gar nicht so moralisch bewerten im Sinne von, sondern einfach nur, dass ich es krass finde, zu welchen Längen Frauen gehen, um ihre Körper zu optimieren. So, um vermeintliche Fehler auszumerzen oder was auch immer da die Motivation ist. Und hat mich einfach, also ich habe sie einfach nicht wiedererkannt, so im ersten Moment. Und finde ich krass. Naja, aber wir wollen es ja gar nicht so, wir wollten uns ja hier eigentlich durch die erste Folge, wie gesagt, gar nicht an den Details aufhängen. Silvia Wollny ist drin, spricht über ihre 12 Kinder und 18 Enkelkinder. Claude und Martin geraten sich direkt in die Haare bei Anushkas Einzug.
Du kanntest Claude wahrscheinlich noch von Die Verräter,
ja,
auch, oder?
Natürlich. Und er gibt einfach genau die gleiche Rolle, hat er auch mit hier reingebracht in das Format. Finde ich super lustig. Auf jeden
Böse
Fall.
Bösewicht der Nation.
Genau, ja. Auch so dieser das Supergenie hinter der Sonnenbrille, das so ganz cool ist und aber im Hintergrund die Fäden spinnt, aber dazu gegen Ende der ersten Folge.
Heino. Also, Heino.
Oh mein Gott. Also Martin ist dann schon eingezogen, genau, und sieht Anuschka kommen und lästert irgendwie so ein bisschen ab und Claude sagt dann, ey, das macht man nicht. Das macht man nicht, was ich erstmal stabil finde so von Claude, weil ich denke, hat er ja irgendwo recht, ne? Aber da hat er halt auch nicht mitbekommen, Reality-TV funktioniert, ja? Dafür sind die doch alle da, um sich eigentlich hinterrücks ja, auch ein bisschen zu Problem. Hassen. Ja, und ich glaube, deshalb mögen also die den auch alle nicht. Der passt da halt so auf die Art nicht rein, ne?
Ja, also für mich nimmt die erste Folge das perfekte Ende, weil ich von Beginn an hardcore und genau wegen dieser Situation, ehrlich gesagt, hardcore genervt war von Martin Angelo. Es ist genau diese Kevin Schäfer-Rolle, die ich absolut hasse, die einfach billig ist und die so schlecht auch ist, so schlecht gespielt ist auch. Und ich habe von Beginn an da gar keinen Bock drauf gehabt. Das ist so unoriginell einfach. Also wie Martin Angelo da in dieses Format geht und dann wirklich wegen dieser Sache, was ja wirklich... Das war alles keinem aufgefallen und da direkt so an die Decke zu gehen von wegen, du musst mir gar nichts sagen, so nach 5 Minuten, die haben dann nicht mal die Hand geschüttelt und schon so, also ich weiß, das hat mich schon mächtig abgefuckt und ich hätte tatsächlich nicht dran geglaubt, dass Martin dann am Ende der Folge dann gehen muss, aber ich war sehr happy darüber.
Ja, ich finde, er ist auch direkt vergessen für mich, dass er da überhaupt schon teilgenommen hat. Also, dass er da mal teilgenommen hat, habe ich schon wieder irgendwie gefühlt vergessen, weil er dann auch irgendwie wieder schnell weg war. Edith und Erik reisen gemeinsam auf dem Roller an. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, glaube ich, noch beim Einzug, habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Sie sagen, dass sie sich 100% aufeinander verlassen können. Ich hatte mir aufgeschrieben, bin gespannt, ob das so bleibt. Ist ja auch eine interessante Dynamik, die uns die ersten 2 Folgen begleiten wird. Die ersten Allianzen werden gebildet. Maurice, die Lara, Franzi.
Ja, was kurz ja? zu den Stehfesten nur kurz, weil das ist ja interessant. Die wurden tatsächlich noch als Paar angefragt.
Genau.
Also da waren sie noch zusammen.
Ja.
Und dann haben sie sich quasi im Prozess, nachdem schon alles unterschrieben war, haben sie sich dann getrennt und sind dann quasi als getrenntes Paar eingezogen. Ja, was ja auch finde ich interessant ist, dass man die ja auch als Paar wirklich drin haben wollte. So.
Und, ja, ne, ist echt interessant. Lauter Einzelspieler und dann haben sie aber so ein Ehepaar da eingeladen.
Ja, es ist eine Sache, die vor allem der Kampf der Reality Stars in den letzten Jahren ja schon, also nicht immer mit Paaren so, aber mit Ex-Paaren und auch mit Zwillingen und vor allem so wollte. Und ich fand das immer ganz gut und ich finde es auch jetzt hier ganz gut, weil es eben immer so dieses unterschwellige Gefühl von, dass es unfair bei den anderen Leuten gibt. Es ist unfair, dass die da irgendwie als Team, sei es auch jetzt ein getrenntes Paar, einziehen. Und das, das mag ich ja immer, wenn so kleine unfaire Details quasi enthalten sind.
Ja, es wäre aber irgendwie cooler gewesen, glaube ich, wenn zumindest noch ein anderes Duo mit drin gewesen wäre, dass nicht so der komplette Fokus auf den Weinen liegt. Weil so wirkt es ein bisschen random. Es war dann irgendwie auch absehbar. Na gut, aber erste Allianzen werden gebildet. Maurice, die Lara, Franzi, Silvia Wollny und Gina Lisa bilden eine Allianz. Und wie diese Allianz sich entwickelt, habe ich wirklich nicht absehen können. Das wird uns ja vor allem in Folge 2 dann später, hast du bestimmt auch ganz viel aufgeschrieben, begleiten. Das erste Spiel ist auf jeden Fall in der ersten Folge mit den Mausefallen, wo sie so ein Stück Käse oder irgendwas ganz schnell rausschnappen und dann Fragen beantworten müssen. Gina Lisa tritt leider nicht zum Spiel an und hat eine extrem ausführliche Erklärung auch. Die ungefähr so lautet, früher hat sie ja alles für Geld gemacht und heutzutage macht sie das nicht mehr. Was super interessant ist, dass sie dann in ein Format geht mit dem Claim, für Geld mache ich alles. Also das kann ja nur gut gehen, sage ich mal. Naja, auf jeden Fall tritt sie nicht zum Spiel an als einzige Person.
Also bei Gina Lisa ganz kurz auch, ne? Weil ich habe ja auch, und wir haben hier im Podcast auch Gina Lisa und die Hochzeitsglocken geschaut, diese Show, in der sie dann...
Mit Flocken.
Ja, wo sie heiraten sollte. USW. Also war ganz schlimm oder war ganz toll auf eine Art auch, aber es war, ich finde, das ist eher die Stärke von Gina Lisa und ich bin ja hier auch im Podcast schon seit Ewigkeiten der Meinung, dass Gina Lisa so eins der größten Versprechen ist der Reality-Welt, so dass man immer wahnsinnig viel erwartet und denkt, man verklärt auch Gina Lisa, man denkt immer, das ist doch so eine Reality-Queen, das ist doch so eine absolute Ikone in diesen ganzen Competition-Shows Und immer wieder, wenn sie teilnimmt, das war vor, weiß ich nicht, mittlerweile 8 Jahren im Dschungelcamp.
Ich weiß, was kommt.
Bei Kampf der Reality Stars und so weiter. Es ist immer eine riesengroße Enttäuschung, weil sie eigentlich, also weil sie ultra, also man kann dann auch sagen, das ist dann das Spannende, aber letztendlich finde ich nicht, dass die Leute mal das meinen. Die Leute, also ich kann was aus ihrem Kampf der Reality Stars Auftritt machen, weil sie halt da komplett irgendwie, weiß ich nicht, in einem ganz schlechten Zustand war und sich da, also das kann ich irgendwie interessant finden oder kann ich, aber es ist nicht das, was die Leute meinen mit Gina Lisa ist so eine Queen, weil sie irgendwie so krasse Sprüche hat oder weil sie noch diese zack die Bohne Gina Lisa ist. Ja, genau, das ist sie halt, das ist sie überhaupt nicht mehr. Nee, sie ist jetzt genau für solche Momente wie in Folge 2, kommen wir noch dazu, wo sie sich so verzettelt mit wem sagt sie jetzt irgendwas, dafür ist sie gut, aber sie ist meistens eigentlich eine sehr, man hat immer ein bisschen Mitleid mit ihr. So,
ja, sie ist nicht entertaining und sie wirkt eher fragil. Da gebe ich dir recht. Also wenn man sich dran erinnert, eben wenn man Gina Lisa von GNTM kennt, wo sie schon GNTM. Eher GNTM, oder? Ist es das nicht?
Komm. Ja.
Du.
Das ist so geil betont.
Hör mir auf, du. ja, manchmal betone ich Sachen lustig. Weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. Ich glaube, ich betone Vokale sehr stark. Jetzt fällt es euch allen auf. Aber Moritz zum Beispiel sage ich dann Maurice. Und ich glaube, andere sagen halt Moritz. Oder keine Ahnung. Ja, weiß nicht, was sie sagen. Ich sag's ja nicht.
Naja, das ist ja nur Claude, der einfach seinen Namen mit Absicht falsch ausspricht.
Nein, das war jetzt Zufall. Das war jetzt Zufall, das meinte ich so gar nicht. Nee, ich meinte jetzt wirklich, dass ich halt Moritz sage. Und ich glaube, andere sprechen das Wort anders aus. Moritz. Weißt du, was ich meine? Oh.
Ja.
Okay, also auf jeden Fall bei GNTM, Gina Lisa, war schon so eine Draufgängerin irgendwie. Die ist so gegen den Strom geschwommen und so und hat irgendwie, ach, keine Ahnung, ich erinnere mich jetzt, es sind dunkle Erinnerungen, ja, ich war wahrscheinlich so ungefähr 13, als ich die Staffel geguckt habe, kein Plan. Aber irgendwie ist davon nicht mehr so viel übrig, von diesen coolen Sprüchen und dieser lockeren Art. Also ich habe sie irgendwie sehr cool in Erinnerung. Und heute ist sie halt so sehr Barbie irgendwie. Hat sie so ein Tattoo, nur deshalb muss ich gerade dran denken, sie hat sich das so tätowiert auf ihren Hals.
Wie gesagt, die Leute haben immer falsche Erwartungen, finde ich, an sie. Mein Gott, sie ist hier dabei. Und wie gesagt, man kann diese Rolle dann, diese etwas verwirrte und irgendwie, sehr, sehr naive, also naiv gar nicht. Man meint, naiv ist ja mittlerweile fast schon so ein Euphemismus für dumm, aber das meine ich damit gar nicht, sondern wirklich die Kerndefinition von naiv, so, also so schnellgläubig und so, so voreilig irgendwie. Ja,
100%.
Das ist naiv, für Gina Lisa.
Ja, total, das trifft es total. Ich möchte kurz an der Stelle einfach mal behaupten, dass ich bei so Quizspielen extrem gute Chancen hätte, wenn ich jemals ins Reality-TV gehen sollte. Ich glaube, ich würde die alle fertig machen. Sage ich jetzt einfach mal
das
so.
Das hat ja nie jemand bezweifelt. Also welcher Kontinent, auf welchem Kontinent liegt, was war das, Europa, Deutschland?
Ja, zum Beispiel.
Das würde ich auch gerade noch hinkriegen.
Ja, dann habe ich hier aufgeschrieben, Maurice, mein Löwe, mein Bär, der Feminist Icon, gibt allen Müttern dieser Welt Props, weil er hätte seiner Aussage nach eine Geburt nicht überlebt. Und ich sage das auch immer, ich hätte keinen Bock, mal selbst zu gebären, obwohl ich auch schon immer Kinder wollte, vielleicht ja auch bekommen werde, aber ich bin da ganz bei ihm. Das stelle ich mir einfach krass vor. Und Silvia wollen hier einfach 12-mal, hat sie sich das gegönnt, diese Experience.
Ja, anscheinend ist es gar nicht so schlimm.
Ja, voll. Das ist das Beste.
Wenn man Silvia glaubt.
Beweismittel.
So, bei Martin, Silvia geht's ja top, oder? Sie ist topfit.
Mega, total. Rüstige Frau auch. Martin und Silvia haben 0 Fragen richtig beantwortet. Anushka und Claude sind die Besten und saven sich damit. Claude ist allerdings sauer, weil er nur der Zweitbeste war. Dann in der nächsten Szene stehlert Claude seinen 68-jährigen Körper und spricht davon, dass es ein Wunder der Natur ist. Und dann geht's eigentlich auch schon los mit dem ganzen Erik, also einerseits dem Erik-Edith-Drama, sage ich jetzt mal, und dann später mit dem ganzen Claude-Drama. Und ich glaube, das sind auch mehr oder weniger so die großen Themen der ersten Folge. Ja. Also
Man muss ja dazu sagen, kurz nur nochmal die Spielregeln erklärt, also nicht erklärt, aber so nochmal auf den Punkt gebracht. Also, dass die Spielregeln von Promis und Palmen sind so, dass es immer dieses Team-Captain-Spiel gibt. Also da gibt es immer zwei GewinnerInnen und diese zwei GewinnerInnen sind dann die Team-Captains. Und die Team-Captains haben dann die Macht, sich ein Team, ein Team für die Gruppen-Challenge zusammenzustellen. Mhm. Und das Verliererteam der Gruppen-Challenge ist dann automatisch quasi, sage ich jetzt mal, in Gefahr rauszufliegen, weil dann wiederum der Team-Captain zwei aus seinem Team auswählen muss, die dann auf der Nominierungsliste stehen. Genau. Deswegen ist diese Team, ist der Team-Captain sehr wichtig. So.
Ja. Und man will unbedingt sich saven und Team-Captain werden. Weil nur dann ist man halt
sicher. In diesem ersten Spiel sind es eben Claude und Anushka, oder? Die, die Team-Captains werden. Ja.
Ja. Und Claude ist halt aber eben sauer, weil er ist halt nur Zweiter geworden und die ersten zwei Plätze eben safen sich. Der erste und der zweite Platz, Anushka ist der erste, Claude ist der zweite. Claude sagt, er ist nicht zufrieden. Ja, naja, anyways, aber lassen wir ihm das. Dieses Gefühl, das wollen wir ihm nicht absprechen. So, wir schneiden zu Erik und Edith, die da irgendwo rumchillen, irgendwo auf einer Liege, glaube ich, ist ein ganz normaler Mittwoch wahrscheinlich. Und Erik fragt Edith, ob sie ihn eigentlich wieder unterstützen will, wenn sie zu Hause sind. Weil, Dennis hat es ja schon erzählt, die beiden sind ja mittlerweile getrennt. Und man wer das auch in den sozialen Medien so ein bisschen mitbekommen hat, da gab es ja auch immer mal so ein bisschen Beef und irgendwie so Vorwürfe, auch so ein bisschen halb öffentlich, dass Edith halt anscheinend irgendwie Party machen geht und irgendwie nach Spanien fliegt und da erstmal Urlaub macht und irgendwelche Räder schlägt am Strand, während der Erik sich zu Hause mit den Kids rumschlagen muss sozusagen. Und Edith erwidert eben auf Eriks Frage, ob sie ihn wieder unterstützen will, wenn sie zu Hause sind. Sofort ein Vorwurf, sofort ein Angriff. Also sie nimmt es sehr als Vorwurf auf, genau wie ich vorhin, als Dennis gesagt hat, irgendwas, was überhaupt nicht als Vorwurf gemeint war. Sind wir nicht alle ein bisschen Edith, muss ich an der Stelle sagen. Naja, Erik schaut auf jeden Fall betreten zu Boden und Edith sagt, sie geht dann erstmal ein paar Tage nach Spanien, jemanden besuchen. Also es klingt so ein bisschen, als ob sie da irgendwie ein Date hat und dann fährt sie da erstmal hin, ein paar Tage Urlaub. Und ich sag mal so, wenn man jetzt von der ganzen Situation, man hat noch überhaupt gar keine Infos, ne? Man weiß überhaupt nicht, was da los ist. Erstmal ein bisschen Bad Look für Edith. Also, dass Erik da sagt, willst du eigentlich mir dann mal mit den Kindern wieder helfen? Und sie so, nee, ich mach erstmal Urlaub. Klingt ja ein bisschen so, als ob sie mega irresponsible ist und erstmal beste Leben lebt und bla bla bla. Und ich finde es aber sehr spannend, worüber sie dann diskutieren. Und ich finde diese Erik-Edith-Dynamik allgemein sehr spannend. Und ich finde, da kann man sehr viel drüber sprechen. Und sie wirkt auf mich auch irgendwie sehr komplex. Also ich meine, wir können jetzt hier eh nur insgesamt, auch bei allen Texten, die kommen, ja nur so Vermutungen anstellen. Ne? Im Endeffekt, das ist eine Beziehung, die geht seit so vielen Jahren. Die haben Kinder zusammen. Was hinter verschlossenen Türen ist, weiß kein Mensch so. Man hat ja nur die Eindrücke, die man halt so im Fernsehen von den beiden hat oder was sie halt irgendwie in der Öffentlichkeit halt teilen. Aber auf jeden Fall ist Ediths Argument so ein bisschen, dass sie sich sehr oft über all die Jahre sehr alleingelassen gefühlt hat von Erik. Also über viele Jahre war sie wohl mehr oder weniger halt genau in der Position, in der Erik jetzt so ein bisschen ist. Also, dass er halt ständig weg war. Er war auf der Arbeit, sie saß alleine mit den Kindern. Anscheinend hat er sie auch betrogen, wird mal ganz kurz zwischendrin eingestreuselt, aber dann nicht weiter verfolgt. Keine Ahnung.
Moment mal, Edith, warum erzählst du das jetzt? Ja.
Genau. Und deshalb ist Ediths Take halt, sorry, aber du kannst es nicht vergleichen. Selbst wenn du jetzt so tust, als wärst du quasi, als ob du die Rolle der Mutter übernimmst, weil du jetzt dich gerade mal alleine um die Kinder kümmern musst, ist es noch gar nichts im Vergleich zu den letzten 9 Jahren. Und ich fand ehrlich gesagt, und vielleicht mache ich mir damit hier jetzt gar keine Freunde, aber dass Edith da einfach einen verdammten Punkt hat. Und ich liebe es, dass du jetzt hier direkt mit oh Gott kommst und dass wir uns hier jetzt auch ein bisschen streiten können, ja? Dass wir hier jetzt gleich die Fetzen fliegen und wir beide in unsere Ringe, in unsere Seiten im Ring uns zurückziehen und dann Boxkampf starten, darum wer hier recht hat. Aber Hot Take oder vielmehr nicht Hot Take, weil Edith hat ja genau das gesagt. Es ist doch wirklich so, dass man einfach eine Mutter anders bewertet als einen Vater, weil wenn jetzt ein Vater irgendwie 5 Tage meinetwegen nach Spanien fliegt oder so, keine Ahnung, oder mal feiern geht, dann würde man das, glaube ich, niemals als so unverantwortlich bewerten. Oder das ist auch einfach viel üblicher, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, als dass eine Mutter das macht. Und in der Hinsicht stimme ich Edith tatsächlich ein bisschen zu. Also, dass ich glaube, also ich folge so einem, das ist jetzt komplett, wie sagt man, unempirisch, sage ich, laber ich jetzt einfach so, hey, ich habe da immer irgendwas gehört, so auf die Art, Argument. Aber ich folge, nee, ehrlich gesagt folge ich dem Paar überhaupt nicht. Also ich habe ja die ganz schlechte Angewohnheit, morgens, wenn ich aufwache, du bist gleich dran.
Wer ist Paul denn jetzt schon wieder?
Ich bin gleich fertig mit meiner Ausführung. Also morgens, wenn ich aufwache, dann will ich immer sowas Produktives tun, wie Yoga machen oder so, keine Ahnung. Und stattdessen verbringe ich so 4 Stunden damit, auf Instagram zu scrollen, obwohl ich Instagram immer vor mir selber auch verstecke, indem ich die App immer wieder deinstalliere und mir das eigentlich gar nicht erlaube, weil ich halt eben keine Kontrolle darüber habe. Und dann werden mir immer irgendwelche komischen Reels angezeigt. Zum Beispiel von irgendwelchen Paaren, die sich trennen. Ich schwöre, ich habe von denen noch nie irgendwas gesehen. Auf einmal sind die auf meiner Timeline und ich sehe das Statement, ja, es ist wahr, wir haben uns getrennt. Und das sind dann solche Lifestyle-Influencer, die halt die letzten 5 Jahre ihre Beziehung öffentlich gemacht haben und wie toll alles ist und so bla bla. Und dann haben sie sich halt getrennt. Und wie oft seht man da halt sowas wie, ja, wir haben uns getrennt und der Vater postet sowas wie, und ich gehe jetzt erstmal 2 Monate reisen in Asien und ich will zu mir selbst finden und denke mir, ja, ist auch geil, wenn man sich das leisten kann, das dann erstmal zu machen, so als Elternteil. Und dann wirken halt so 5 Tage Spanienurlaub für mich auf einmal nicht mehr so. Aber das ist jetzt auch, es hat überhaupt gar nichts mit der Situation vor Ort hier zu tun. Also Dennis, ich übergebe jetzt einfach mal an dich.
Okay, also ich kann mir, also ich finde die Meinung tatsächlich etwas extrem, weil sie nicht so zu den paar wenigen Infos, die ich über die Stehfests habe, passt. Weil, also ich glaube, es ist wesentlich komplexer und differenzierter als das, was du jetzt gesagt hast. Also es könnte so sein, es könnte genauso sein. Ich glaube nur nicht ganz daran, beziehungsweise glaube ich, dass diese Aufteilung, die die beiden hatten, ihr ganzes Leben lang oder ihre ganze Zeit lang, die sie miteinander verbracht haben, schon jetzt nicht nur aus dem einfach nur, weil Erik gesagt hat, nee, ich mache Karriere, so passiert ist. Man muss ja wissen, dass Edith diese schlimme Vergewaltigungsvergangenheit ja auch hat, ne, und darüber Erik? Auch ihr Buch ja geschrieben hat.
Edith. Okay, dass ihr das passiert ist, diese Infos habe ich auch nicht.
Genau, also sie hat ja ein Buch drüber geschrieben und deswegen, ich glaube, dass sie große Teile, also das ist eine Mutmaßung jetzt, große Teile ihres Lebens auch das schon gut fand, dass sie nicht so viel arbeiten musste und Erik halt dann eben Geld verdient hat, kann ja, ich mir vorstellen. Und sie hat ja auch als Autorin, in ihrer Arbeit als Autorin jetzt auch wahrscheinlich den Luxus, sage ich jetzt mal, gehabt, dass auch von zu Hause machen zu können, sozusagen, während er halt nun mal bei GZSZ Darsteller war. So. Deswegen, also nur mit diesen Infos tue ich mir schwer, so ganz in diese Richtung zu gehen, aber ich kann es natürlich mir auch vorstellen, dass Erik einfach jetzt nicht wahnsinnig viel around war als Vater, so kann ich mir auch vorstellen.
Er sagt ja auch an einer Stelle, ja, also das stimmt schon, ich war schon viel weg, aber in Gedanken war ich immer zu Hause.
Ja, aber und das fand ich auch sehr funny. Das ist ja ehrlich gesagt schon mehr als viele Väter schon mal. Also auch da wieder bare minimum, ne? Aber das ist ja, also ich weiß,
wie
es gemeint
hat. Gehen die Gedanken einkaufen und baden die Kinder und bringen sie ins Bett und stehen nachts auf? Oder?
Nee, genau. Aber wie gesagt, ich finde einfach nur nicht, dass ich mir so komplettes Bild darüber machen kann, über wie war die Vergangenheit der Stehfests. Ja. Aber du hast schon recht, natürlich. Es hat ein gewisses Geschmäckle, dass jetzt in dieser Trennungsphase, ich meine, vielleicht macht er das ja auch deswegen, also dass er von Beginn an gesagt hat, ich nehme jetzt die Kinder, weil er schon irgendwie insgeheim ein schlechtes Gewissen hatte, dass er eben wenig gemacht hat in der Vergangenheit. Mhm. Aber jetzt muss man ja, aber ich finde trotzdem die Tatsache, dass sie jetzt, wenn er denn auch fragt, also wenn er fragt, ey, könnte ich wieder ein bisschen mehr Unterstützung haben, dass sie dann auch nicht so ist, ja klar, ey, sind ja auch meine Kinder, so, sondern dass ihre Reaktion anders ist als das, nämlich dass sie sagt, ja, also erstmal muss ich halt nach Spanien nochmal fliegen, so, und dann, ja. Also zumindest so wie es uns gezeigt wurde, war das jetzt nicht so, boah, stimmt, ey, tut mir leid, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich probiere, dass ich da auch wieder mehr dich entlasten kann und so weiter. Also das hätte man ja auch so reagieren können.
Das stimmt. Also es macht schon den Eindruck oberflächlich, dass Erik in der Regel versöhnlicher ist, dass er schon in der Regel eher den Schritt auf Edith auch zumacht, dass er auch sehr interessiert irgendwie immer dran ist, auch sie zu verstehen. Wobei ich auch, das ist ein Hot Take vielleicht, ich schon aber irgendwie auch das Gefühl habe, also dass sie beide aber auch irgendwie trotzdem auch immer wieder aufeinander zugehen. Man muss sich ja halt trotzdem auch vor Augen halten, die sind ja kein Paar. die sind ja ein Ex-Paar und chillen da jetzt zusammen drin. Also, keine Ahnung, wenn man mich da mit meinem Ex-Freund reinstecken würde, weiß ich nicht, ob ich da so nett mit dem reden würde. Wisst ihr, was ich meine?
Sondern ja, aber auch da, wieder, Fall. Auch da wieder ist dieses Paar natürlich wirklich ein ganz, ganz besonderer Fall, weil sie diese extrem traumatische Vergangenheit miteinander haben und auch diesen tiefen Bond ja auch hatten mit den Tattoos, ja, und mit der Tatsache, wie er auch für sie ja auch immer diese Geschichte auch erzählt hat und so.
Ja.
Also das ist kein normales Paar und das war uns auch allen immer klar. Und deswegen ist es jetzt auch ungewohnt, sie so zu sehen. Und ich finde es auch relativ spannend, wie sie es jetzt eben hinkriegen. Weil es wirkt ja, ich finde, es wirkt von beiden Seiten so, dass es jetzt einfach eine Trennung ist, die ist jetzt nicht so einvernehmlich im Sinne von, ey, stimmt, wir müssen uns mal trennen, irgendwie passt nicht mehr, sondern da ist schon irgendwas vorgefallen so. Aber trotzdem ist der Bond so stark, nicht nur über die Kinder, dass die einfach noch close miteinander sind. Und
Total. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schade. Also man hat ja jetzt schon ein bisschen was gesehen. Natürlich, das spielt alles irgendwie mit rein, auch was man auf den sozialen Medien mitbekommen hat. Beide haben irgendwie jetzt neue Partnerpersonen und so weiter. Aber gerade, also ich finde es schon auf eine Art auch schade, dass die beiden sich getrennt haben. Gerade weil man das schon auch merkt, dass sie einen sehr krassen Bond offensichtlich ja auch miteinander zu haben scheinen. Aber offensichtlich, also wahrscheinlich ist es ja trotzdem irgendwie das Beste so, sonst hätten sie es ja nicht gemacht und wirken ja auch irgendwie beide einigermaßen glücklich damit. Und
also ich war überrascht,
ja.
nur weil du vorher die Schönheits-OPs und den letzten Stand, quasi den man von den Leuten hatte, angesprochen hast bei Gina Lisa, war ich überrascht bei Erik, dass da eine Menge passiert ist in der Zwischenzeit, als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe.
Echt? Was findest du, ist da passiert?
Naja, irgendwie ist das Gesicht wirkt irgendwie relativ neu aus meiner Sicht.
Hat er sich Beauty OPen lassen?
Ja,
ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, siehst du, also für mich muss es schon ein Threshold übersteigen irgendwann, bis ich das mal checke. Und dann denke ich aber irgendwann so, uiuiui, was ist denn da passiert?
Ich fand bei Edith im Gegensatz, fand ich diese Lockenfrisur, die sie da hat, fand ich wahnsinnig toll. Oder? Och, die steht dir doch wahnsinnig gut, oder?
Ja, die sehen beide toll aus. Also da die beiden, die packen auf jeden Fall auch, also die investieren sehr viel Zeit in ihre Körper, das sieht man schon.
Also ich bin ja gar nicht in diesem Tattoo-Game und finde auch Tattoos nicht wahnsinnig attraktiv, ehrlich gesagt. Und gerade so voll tätowierte Körper finde ich einfach sowohl bei Männern als auch bei Frauen nicht wahnsinnig attraktiv. Mhm. Aber, nicht aber, ich wollte gar keinen Gegenargument, ich wollte nur sagen, trotzdem finde ich, also ganz unabhängig von den Tattoos finde ich Edith, diese Lockenfrisur finde ich wahnsinnig, wahnsinniger Glow-Up, finde ich. Aber die hat sie ja nicht immer, sondern manchmal hat sie immer noch ihren, was ist das so Iro-Sidecut-mäßig manchmal. Den, ja, gut, der passt natürlich auch zu ihr, aber den finde ich persönlich weniger toll. Mhm. Naja.
Also eine Sache, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, das ist jetzt ein ganz heißes Thema auch, die ich nur an der Stelle dazu sagen will, weil wie gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kenne diese Leute nicht, man sieht nur ein bisschen was von denen und so weiter und so fort, aber ein Gedanke, der mir kam, als ich da so zugeschaut habe, ist, Edith ist natürlich eine Person, die extrem aneckt, zum Beispiel halt auch im Dschungel und so, sagt sie ja manchmal auch, sie schiebt es dann immer so ein bisschen auf ihr ADHS, dass sie deshalb halt ganz viele Ausgrenzungserfahrungen gemacht hat, also dass sie wegen ihrem ADHS halt sehr aneckt. Und ich glaube, dass neurodivergente Menschen schon in der Regel auch diese Erfahrung machen, dass sie einfach ein bisschen anders funktionieren und dann manchmal eben irgendwie in Gruppendynamiken halt anecken und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch ein bisschen verletzlicher sind, wenn da vor allem irgendwie eine Art von Trauma noch reinspielt, wie auch immer. Und Erik ist natürlich jemand, der sehr besonnen auftritt. Also ruhig und besonnen würde ich ihn jetzt mal. Also so spricht er auf jeden Fall. Und irgendwie bietet er auch wenig Angriffsfläche. Also er federt dann irgendwie die Sachen gut ab und so weiter. Und es hat mich halt ein bisschen erinnert an eine bestimmte Person, die jetzt vor kurzem im Dschungelcamp war. Wenn du checkst, was ich meine. Also ein Mann, der immer sehr ruhig und sehr besonnen gesprochen hat und sehr wenig Angriffsfläche geboten hat dadurch. Unser neuer Dschungelkönig, wenn du checkst, was ich meine, ja?
Ja.
Und dass das halt nicht immer bedeutet, dass eine Person nichts zu verbergen hat oder sich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Aber, und nur weil eine Person sehr unbequem ist.
Was ist
der Take? Der Take ist, dass es immer sehr leicht ist, wenn so eine Frau sehr unbequem und laut und irgendwie unsympathisch oder wie auch immer rüberkommt, dass man dann irgendwie dazu tendiert, irgendwie so zu denken, dass wenn da so im wenn ihr so einen Mann gegenüber sitzt, der sehr ruhig und besonnen und irgendwie sehr kontrolliert agiert, dass man dann so denkt, ach, er sagt eher die Wahrheit oder sich eher da auf die Seite schlägt. Und das ist nur was mir aufgefallen ist in dieser ersten Folge. Nicht, weil ich sage, das ist auf jeden Fall auch so. Aber ich finde es halt einfach super spannend, jetzt halt vor dem Hintergrund, dass das halt gerade auch passiert ist. Es sind ja schon irgendwie Parallelen so zu Ariel und Gil im Dschungel, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Heißt ja natürlich nicht, dass genau das Gleiche da jetzt passiert. Aber ich finde, man kann es halt einfach im Hinterkopf behalten. Oder nicht.
Also ich finde das schon sehr, sehr unterschiedlich, die beiden Fälle. Also es ist ja, steht ja auch gar nicht jetzt zur Debatte, wie die beiden sind, weil man hat die beiden ja schon alleine erlebt. So. Mhm. Also es geht ja gar nicht jetzt, also ist doch egal, wie ich jetzt Edith jetzt finde. Ich kann ja sagen, ich fand, dass sie im Dschungelcamp eine dumme Sau war. Ich fand, dass sie beim Promi-Büß eine dumme Sau war. Okay. So, und also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, deswegen ist mir jetzt das, also wie sie dann wirkt mit Erik, mag sein, dass sie dadurch quasi noch, dass sie negativer rüberkommt, weil er so ruhig und besonnen wirkt quasi oder so wirken will vielleicht auch. Vielleicht ist es ja auch eine Taktik, legst du ja auch ein bisschen nahe. Aber das macht für mich jetzt nicht den, also macht für mich jetzt nicht, also Edith als Person verändert das für mich nicht.
Ja, sondern, ich glaube, Edith ist auch nicht so beliebt bei vielen, kann das sein? Ich habe da nicht so krasse Gefühle, glaube ich. Also ich habe einfach vergessen.
Also beide sind relativ unbeliebt, hätte ich jetzt mal behauptet. Formate.
Echt, also, Erik auch?
Also Erik hat es immerhin ins Finale geschafft im Dschungelcamp damals. Also ein paar Leute hatte er schon, vor allem aus dieser GZSZ-Bubble. Mhm. Aber er ist halt ich glaube, die meisten würden ihn und auch Edith als relativ schräge Vögel bezeichnen, die irgendwie so ein bisschen esoterisch verstrahlt drauf sind. Mhm. Und ich meine, das hat er ja damals auch gesagt, von wegen, ich habe schon mal im Mittelalter gelebt und so, diese ganze Nummer, Wiedergeburt, bla bla bla. Also so, glaube ich, haben die meisten die Stehfests abgespeichert. Und aber ganz klar ist, dass, also und deswegen treffen beide auch sehr verrückte Entscheidungen manchmal, verrückt in Anführungsstrichen. Erik damals mit der, als er die Dschungelprüfung abgelehnt hat, Edith, die manchmal ganz komische, ganz komische zwischenmenschliche Entscheidungen trifft und deswegen weiß nicht, beide sind für mich jetzt nicht, gewinnen keinen Sympathiepreis, aber für mich ist Edith einfach für mich persönlich der nervigere Charakter, so die ich einfach schwerer ertragen kann, so wenn ich sie gucke.
Okay. Gut, dann würde ich mal das Thema Stehfest an der Stelle erstmal ruhen lassen und rübergehen in das ganze Thema Claude, weil das fängt jetzt an, also irgendwie ist da diese Diskussion von Edith und Erik, wie auch immer, und dann sieht man am Abend vor diesem Teamspiel, Gruppenspiel, wie auch immer das heißt, Claude so rumstehen neben dem Pool und er hat so seine Sonnenbrille auf und dann zeigt er so mit dem Finger, als würde er sich so Pläne machen, so in die Luft. Versteht ihr, was ich meine? Und ich hatte einfach so Flashbacks zu Die Verräter, weil ich glaube, genau das Gleiche hat er damals auch getan. Und es hat mich einfach vor allem daran erinnert, dass er immer zero Plan hatte. Junge, der hatte sowas von gar keinen Plan, was da abging. Der war gar keinem Verräter sowas von auch nur überhaupt im Ansatz auf der Spur, so wie ich mich richtig erinnere. Und es ist so geil, wie er da so steht und so auf Genie macht. Und ich habe es hier als theatralisch bezeichnet in meinen Notizen. Und ich glaube, das geht den anderen auch ein bisschen auf den Sack. Es ist halt diese Bösewicht-Rolle. Wie so ein Bösewicht steht er da und schmiedet so einen Masterplan.
Ja, und das ist vor allem, wie du schon sagst, das Theatralische kommt ja daher, dass er Theaterdarsteller und Fernsehdarsteller eben ist und Filmdarsteller. Mhm. Also, dass er von der Bühne kommt und das natürlich ein maximaler Kontrast ist. Und deswegen, das sagen wir ja wöchentlich fast, dass diese Art von Casting, ne, wenn du eben so jemanden aus dieser Welt holst, dann eben quercastest mit jemanden wie Martin Angelo, dann kannst du dir echt sicher sein, dass da eben diese Konflikte kommen, weil er sich natürlich darstellen will als etwas Besseres, Martin wiederum sich da überhaupt nicht davon angreifen lassen will, von irgendwie, dann, ne, die dann gibt es mittlerweile fast ja schon so eine Art Gegenbewegung, dass die Reality-Stars sich in Reality-Shows mittlerweile als etwas Besseres fühlen, als eben die aus dieser traditionellen Promi-Welt kommen. Und das sind ja immer meine Lieblings- oder mit meiner Lieblingskonflikte, so diese wer ist bekannter als wer Sachen und ich glaube, Claudes Verhalten hängt vor allem damit zusammen, ne, dass er offensichtlich da drin sitzt, weil er für dasselbe Format gecastet ist wie eine Franzi, aber natürlich sich für wahnsinnig was Besseres hält und das ja auch sagt.
Er nennt es ja die intellektuelle Resterampe, wo er gelandet ist. Aber es ist genau das, was du sagst. Er sitzt ja genau daneben. Und irgendwie sieht man diesen Trend oft bei Schauspielern. Auch nicht immer, aber viele SchauspielerInnen, die fühlen sich, glaube ich, ein bisschen so. Ja. Immer, als wären sie was anderes. Und dabei sitzen sie
Das ist der Mathieu Carrière-Effekt, den wir schon immer beschreiben. Also,
das ist der wissenschaftliche Begriff.
Ja, genau. Das ist immer noch der Goldstandard quasi für diese Art von Schauspieler. Also Schauspieler, die wahnsinnig sich für wahnsinnig große KünstlerInnen halten und deswegen am Ende denken immer, auch sie spielen da so eine Rolle, das ist auch immer geil natürlich, wenn sie denken, sie könnten in so einer Reality-Show irgendwie den Schein aufrechterhalten, dass sie da irgendwie jemand anderes sind und dann fallen die halt meterweit auf die Schnauze, weil die halt immer sich so eine riesige Fallhöhe aufbauen, indem sie sich als die größten Macker der Welt da darstellen, ne, mit 007 und so weiter, hat ja schon letzt bei Claude angeschlagen, so dieses ganze Ding, dass er jetzt eben, ne, wenn du halt beginnst mit, ich habe damit gespielt und alle kennen mich, dann wird es natürlich schwierig, dass die
Hätte ich bei James Bond mitgespielt, dann würde ich das auch allen immer erzählen, würde ich mir auch mal so vorstellen.
Ja, ich weiß nicht, in der Show, wo es darum geht, dass du halt sympathisch sein musst, um nicht rausgewählt zu werden, weiß nicht, ob ich es tun würde, ehrlich gesagt. Also ich würde mich ja vorbereiten, ich würde dann eben feststellen, in der Vergangenheit, SchauspielerInnen hatten es immer schwer, wenn sie von wegen Felix von Jascherow, Dschungelcamp-mäßig, so, die hatten es dann immer relativ schwer.
Weil du gut in dem Format sein wollen würdest. Und ich glaube, das ist Claude egal. Er zieht seine Rolle durch, weißt du, was ich meine? Er spielt die Rolle seines Lebens und ich glaube, die spielt er jeden Tag. Er hat das so verinnerlicht. Ich glaube, es ist kaum mehr zu unterscheiden. Aber ich glaube,
er hat schon Bock auch auf die Gage. So, also auf das
Siegergeld. Ja, die Gage kriegt er ja so oder so.
Ich meine, das Siegergeld.
Denkst du? Bin ich mir gar nicht so sicher.
Also ich glaube nicht, dass er da mitmacht, weil es ihm finanziell wahnsinnig gut geht.
Ja.
Deswegen, glaube ich, würde er den Sieg tatsächlich annehmen. Also er würde das Geld, glaube ich, sich überweisen lassen.
Am nächsten Morgen, wir gehen rein ins Spiel.
Aber wie findest du denn Claude? Also findest du es gut, dass er da drin ist? Oder?
Ja. Also ich finde, er kommt in dem Format nicht besonders sympathisch weg. Er wählt auch oft den Weg des Schweigens. Und dazu kommen wir später bei der Nominierung, hab halt einfach so das Gefühl, wenn er redet, dass er sich als schlauer darstellt, als er halt ist. Also, dass er so ein bisschen auf Mastermind macht und ich einfach so bezweifle, dass es wirklich dann so total durchkalkuliert ist. Und ich mag halt authentische Menschen sehr gerne. Damit kann ich halt sehr connecten. Menschen, die nahbar sind und die einfach irgendwie mit Ehrlichkeit so ein bisschen vorangehen. Und so nehme ich ihn nicht wahr, sondern ich nehme ihn schon sehr wahr, dass das auf eine Art eine Rolle ist, die er so verkörpert, dieser Bösewicht. Und ich glaube, er geht aber auch so durchs Leben, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Also, dass er auch am Kaffeetisch bei sich privat zu Hause so sitzt mit dieser Sonnenbrille und dann so tut. Und damit kann ich halt einfach nicht so viel anfangen. Also ist es jetzt nicht so, dass ich einen katastrophalen Eindruck von ihm habe und denke, boah, der geht ja gar nicht. Also ich verstehe dann teilweise auch nicht, warum alle so abgefuckt auf ihn sind, weil das löst er in mir jetzt auch gar nicht aus. Es ist sehr krass, weil er hatte bei den Verrätern halt ein sehr anderes Standing und es war natürlich auch ein sehr anderes Format. Und er kommt nicht so gut weg in dem Format für mich. Also, wie siehst du das?
Also du meinst es mit dem Fall kalkulieren, meinst du die Situation, er war Teamchef, sein Team hat gewonnen, sein Team hat verloren, aka er musste als verlierender Teamchef Leute aus seinem Team nominieren und hat dann gesagt, dass er Silvia und Martin Angelo gerne nominieren würde, also auf die Nominierungsliste schreiben würde, weil die beiden sind die schlechtesten, hat er ja begründet. Genau. Was bei Martin auch, ja, also bei beiden kann man das auch so behaupten, wenn man jetzt rein diese Wand anschaut, wer wie viel Geld eingespielt hat, weil Silvia ist ja, durfte ja gar nicht antreten aus gesundheitlichen Gründen, mhm, und Martin hat null Euro mitgebracht. So.
Ja, er sagt ja, es sind dann die Regeln. Er nominiert ja nicht und sagt, ich wähle euch, weil du bist mir ein Dorn im Auge, ich wollte dich hier aufstellen oder was auch immer, sondern er sagt ja, es sind die Regeln, die Schwächsten müssen gewählt werden. Alle schreien auf, sagen, hey, sind doch gar nicht die Regeln. Steht doch dazu, dass du wählst, weil du ihn nicht magst oder so.
Nee, aber das habe ich nicht so verstanden. Also, dass er sagt, das sind die Regeln, sondern er hat doch er hat gesagt, er will die Schlechtesten wählen. So habe ich das verstanden. So von wegen, ich finde, es wäre das Beste, wenn wir die Schlechtesten wählen. Oder wenn er den Schlechtesten wählt.
Er sagt und das dann schon, das sei die Regel. Das sagt er schon. Und das regt ja die anderen so auf, dass sie sagen, das ist keine Regel.
Es regt die anderen doch viel mehr auf, weil er so tut, als sei das so ein Automatismus. Also ich glaube nicht, dass er sagt, es ist eine Regel, sondern er tut so, als sei es ein Automatismus. Von wegen, ich muss jetzt die Schlechtesten wählen.
Genau. Und in seinem Kopf ist es ja vielleicht auch so. Für ihn ist es ja vielleicht die logische Schlussfolgerung. Aber dann tut er ja im Nachhinein so.
Für mich, ich finde es tatsächlich eine ganz schlaue Variante zu wählen. Also ich finde es tatsächlich auch eine gute Taktik, was er macht. Also weil du hast eine klare, nicht persönliche Begründung, warum du jemanden auf die Liste schreibst. Das kann man blöd finden, wie jetzt zum Beispiel die Lara auch findet und die anderen auch finden teilweise. Aber ich finde, es ist per se ja auch eine beliebte Art und Weise, wie man nominiert, dass man sagt, okay, ich wähle einfach jemanden, der nicht unterhaltsam ist oder der schlecht ist in den Spielen und du bist quasi kein Gewinn fürs Team und deswegen setze ich dich auf die Liste. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun sozusagen. Ja. Das macht er ja auch und das finde ich gar nicht so blöd.
Ich fand es eine super, wie sagt man, humane, also dann die Nominierung an sich, wie die abgelaufen ist. Ich fand die ganzen Begründungen super. Also die waren total unpersönlich, also wie das dann später abläuft. Also genau wie du es beschreibst, ist ja eigentlich super, irgendwie einfach so einen unpersönlichen Grund zu nennen und so. Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach eine Art Missverständnis gewesen. Also ich habe es mir so aufgeschrieben, dass er sagt, das sei die Regel, die Schwächsten zu nominieren. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Realities dann alle aufschreien und sagen, hey, das ist doch gar keine Regel, steh doch dazu, du hast sie nominiert, weil du ihn nicht magst. So. Und im Endeffekt sagt dann ja auch Claude, wenn ich mich richtig erinnere, das war alles sein Masterplan, also gibt er dann so im Interview zu, das war alles sein Masterplan. Von Anfang an habe ich das doch alles hier gemacht. Ich habe so gewählt, dass am Ende Silvia und er da aufgestellt werden können, weil ich wollte ihn doch nur rauskriegen. So.
Ja.
Ja, was ist es denn dann jetzt? Ist es die Regel, dass er die nominieren muss? Also es passt einfach alles nicht so ganz zusammen. Und ist ja auch nicht schlimm.
Ja, für mich passt es eben schon zusammen, weil ich habe es eben nicht verstanden als Regel.
Ja, okay. Weil wie oft sagen die da irgendwelche bescheuerten Gründe? Ja, direkt in Folge 2. Es ist ja auch so eine kranke Doppelmoral. Also gerade die Lara, die ihn da sowas von runter macht, sagt, er sei ein Arschloch oder was auch immer. Und er ist so scheiße, weil er da nicht die Meinung sagt und einfach dazu stehen kann, dass er ihn nicht leiden kann. Ja, hallo, guten Morgen, Folge 2. Habt ihr alle eingeschaltet? Habt ihr es alle mitbekommen? Die Lara kann dann nämlich auch nicht dazu stehen, dass sie einfach Edith scheiße findet und sie deshalb raushaben will, sondern lügt dann da auch und ignoriert sie und keine Ahnung und Doppelmoral. Auf jeden Fall, deshalb bricht dann ja so ein bisschen Streit aus. Und ich glaube, das war der Knackpunkt. Und für mich hat es irgendwie dann aber nicht ganz zusammengepasst. Ich weiß nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, es hat sich dann so ergeben für Claude. Also es hat sich so ergeben, er konnte jetzt zwei nominieren. Er mochte Martin irgendwie nicht. Dann war er auch noch der Schlechteste. Das hat ihm ganz gut in den Kram gepasst. Und mich hat einfach nur gestört, für mich kam es unauthentisch rüber, dass er das dann im Nachhinein so verkauft hat, als wie ich da gestern Abend schon stand, bevor wir überhaupt gewählt haben, bevor wir überhaupt das Spiel gespielt haben. Da habe ich das alles schon genauso kalkuliert, dass dieser Plan von hinten bis vorne genauso passieren wird. Das ist für mich dieser James Bond Bösewicht-Buch. In so einem Kinderfilm sitzt dann der Bösewicht und sagt, das habe ich alles genauso geplant, von vorne bis hinten. Ich wollte, dass das alles so passiert. Nee, die Hälfte davon war wahrscheinlich Zufall und dann hast du halt das Beste draus gemacht, so. Oder?
Ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er das so vorhatte. Weil, also, ich habe mir das auch gedacht. Ist doch jetzt klar, was passiert. Also, warum sollten die Leute Silvia rausschmeißen? So, Silvia ist ultra beliebt. Also, und er ist mit Martin aneinander geraten.
Genau.
Und das ist doch voll die gute Aufstellung. Wenn ich Martin raushaben will, dann stelle ich natürlich Silvia auf. Und ich glaube, er hätte jetzt auch nicht geheult, wenn Silvia rausgeschmissen wäre. Deswegen ist es nicht in der Form dieser Masterplan, den er da so cool verkündet, aber dass er wollte, dass Martin rausfliegt und dass er deswegen Silvia hingestellt hat, das glaube ich sofort.
Das glaube ich auch. Nur eben nicht dieses, als ich schon, bevor wir überhaupt die Teams gewählt haben, bevor wir überhaupt das Spiel gespielt haben und klar war, dass wir dann verlieren und ich zwei zur Wahl stellen muss.
Aber das hat er doch auch nicht alles gesagt.
So kam es für mich rüber, dass das alles sein Plan war. Okay, vielleicht habe ich es dann auch falsch verstanden.
Er hat ja sogar im O-Ton gesagt, dass er eben die beiden, also warum hat er die beiden ausgewählt? Weil er hat gesagt, irgendwie, weil mir war ja eh klar, dass niemand Silvia nehmen wird. Und deswegen, ich wollte ja nur den anderen raushaben.
Ja, mega. So. Natürlich checke ich auch, wenn er den nicht leiden kann und der da direkt mit dem aneinander geraten ist, ist ja auch nur schlau, dass er den dann rauskickt, bevor der ihm an den Kragen geht. Also.
Ja, aber er hat da nicht mit absichtlich da beim Spiel verloren und so. Das nicht, aber das hat er meiner Meinung nach auch nicht behauptet.
Okay, so kam es für mich rüber, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Ja, aber am Ende der Folge war ja dann nur noch wichtig, dass die Lara so krass gegen Claude geht und irgendwie meinte, sowas brauchst du dir nicht mehr erlauben und du gehst mir auf den Sack und du bist ein Arschloch, ne? Das Wort Arschloch ist dann gefallen. Und
ja, und dann, alle springen ja so ein bisschen drauf. Der ist ja komplett unten durch und das checke ich dann nicht ganz, weil ich mir denke, das finde ich jetzt auch unverhältnismäßig. Also, dass der so aneckt, ist er wirklich so schlimm?
Ich glaube einfach, es ist eine Mischung aus, er ist eine Bedrohung, weil er hat ja tatsächlich das erste Spiel gewonnen einfach und er ist ja auch schlau. Also schlaue Menschen sind immer eine Bedrohung in diesen Formaten und man weiß dann nach Folge 1 auch nicht, also die Promis wissen das nicht, wie sind diese Spiele generell, diese Team-Captain-Spiele. Also wenn die immer so auf Intelligenz gehen, wie jetzt dieses erste Spiel, dann müssen wir den Claude tatsächlich raushauen, weil dann ist er eine größere Bedrohung als ein Kevin, der halt endes Muskelpaket ist, aber halt nicht diese intellektuelle Bedrohung, wie jetzt Anushka und Claude.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist das meiste, warum dann auf einmal alle gegen ihn sind. Und du kannst halt so jemanden, der eben nicht so erfahren ist in diesen Spielen, auch taktisch einfach rausschmeißen. Also Claude kannst du halt ultra leicht halt rausschmeißen, weil er jetzt nicht so wie Edith, ne, so verstrickt ist mit den anderen auch teilweise. Ja, genau. Oder Maurice oder die Lara.
Ja. Und irgendwas, warte, ich habe hier noch aufgeschrieben, Martin ist dann raus und er spricht Worte wie Gandhi, ich zitiere: Bist du scheiße zu mir, bin ich doppelt scheiße zu dir und selbst wenn du am Boden liegst, dann trete ich nochmal nach. Und damit würde ich ihn gern für den Friedensnobelpreis RTL, ist ja Sat.1, Sat.1 Friedensnobelpreis nominieren.
Ja, und ich würde ihn gerne damit auch wirklich in die Vergessenheit verabschieden, weil das ist so, wer sagt das denn nicht? Also welcher Reality-Star sagt das denn nicht? Also das ist einfach so, alles ist so vorhersehbar und ich war so froh, dass er raus ist, wirklich. Und ich war froh, dass Claude alles so gemacht hat, wie er es gemacht hat.
Na gut. Okay, und damit haken wir jetzt aber hier erstmal Folge 1 ab, oder? Ich meine, wir haben hier schon eine Grundlage gelegt für Folge 2. Viele Dinge werden ja jetzt weitergetragen. In Folge 2 geht es nämlich wieder, also ich habe es Dschungelcamp Light genannt. Es geht direkt los mit diesem Spiel halt, wo es wieder darum geht, den Team-Captain oder die Team-Captains festzulegen. Und in diesem Spiel müssen sie ihren Kopf in einen Tank voller Insekten stecken. Und da sind so kleine Fruchtstücke. Genau, also ich glaube, genau so große Heuschrecken, glaube ich. Und da sind so kleine Fruchtstücke an so Fäden, die so von der Decke hängen und die müssen sie so abbeißen. Und manchmal sitzen halt Heuschrecken drauf und ist schon so ein bisschen eklig und so. Und Dina sagt, sie kriegt schon vor dem Spiel Puls, Blutdruck und Bauchkrämpfe, was ich schon mal eine gute Grundlage finde.
Kombination auch. Ja, also Dina ist mal wieder eine bittere Enttäuschung. Also wirklich,
schwach weitergemacht.
Das ist ja wirklich, ne, für Geld mache ich alles. Bisher hat sie noch nichts gemacht für Geld, ehrlich gesagt.
Also sie hat gar nichts
wahrscheinlich gemacht. Wieder mit die größte Gage bekommen.
Doch, sie hat chillig in den See gekotzt bei dem anderen Spiel, bei dem Spiel, wo es um die Gruppensieg ging.
Ja.
Hat sie so kurz mal chillig aber gekotzt.
Ja, sie macht nie was und nie ist ihr jemand so richtig böse. Und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich dann immer sage, ne, Gina Lisa bringt uns nichts in diesen Formaten, aber es ist halt so. Sie bringt halt sehr wenig. So.
Das stimmt.
Naja.
Aber sie redet sehr viel. Und das führt vor allem bei Anushka auch immer wieder zu einer richtigen Gesichtskirmes. Anushkas Gesichtsausdrücke, wenn Gina Lisa redet, ist es echt Gold.
Ja, Anushkas Gesichtsausdrücke, period. Das ist einfach. Ja. Apropos Froschkostüm, ne?
Was? Oh mein Gott.
Naja, sie hätte sich das Kostüm nicht unbedingt anziehen müssen, aber gut, die Lara, die Lara bittet Claude um Entschuldigung und er nimmt sie an. Also, das kam,
warte mal, wo bist denn du jetzt? Das ist doch viel später. Wir sind doch erstmal hier in dem Spiel. Ja, die Silvia tritt auch gar nicht erst an. Franzi macht Abbruch. Ja. Anushka, Erik, Kevin, die Lara ziehen richtig krass durch.
Ja.
Und Evedit schreit in der Mitte, wieso mache ich so einen Scheißjob? Kann ich nicht einfach im Büro arbeiten?
Okay, führ du uns durch. Ich habe hier wenig, also gerade in der ersten Hälfte, wesentlich, ganz wenig, wesentlich ganz wenig weniger Notizen aufgeschrieben.
Ja, heute mal Rollentausch finde ich auch irgendwie spannend. Ich bin nicht so auf den Job vorbereitet, deshalb sorry Leute, falls ja, ich genug erkläre teilweise.
Aber okay. Ich habe gleich wieder engmaschiger mitgeschrieben. Okay, gut.
Also genau, Claude, Edith, Maurice, Menderes sind so mittelmäßig. Ich finde Menderes gerät krass in Vergessenheit. Ich habe gerade seinen Namen gelesen und dachte, ah ja, der ist ja auch noch dabei.
Ja,
habe ich irgendwie vergessen. Fehl,
diese Besetzung auch.
Findest du, oh, ich mag ja aber Menderes, aber leider, er ja, ist halt
jeder
zu
mag
lieb,
Menderes,
ne? Kleine,
aber
liebe Mausi.
Jeder mag Menderes, aber es ist, es hat nichts mit dem Grund zu tun, warum wir diese Shows gucken. Also er macht er ist nicht witzig, er ist nicht konfrontativ, er taktiert überhaupt nicht. Also er ist einfach nur Motivation, er will in die Spiele antreten, er will fürs Team kämpfen. Ja, dann, keine Ahnung, also das kriege ich auch hin.
Ja. So, wir kommen zur Verkündung. Also die haben da alle die Erdbeeren gesnackt in den Heuschrecken und so weiter und so fort. Und ich glaube, alle, die angetreten sind außer Claude, haben die Challenge auch geschafft. Team-Captains werden die Lara und Erik. Und das wird diese Folge extrem beeinflussen, dass diese beiden Teamchefs werden. Die Allianz um die Lara fängt nämlich direkt an mit dem Taktieren. Und ich habe die einfach alle so krass unterschätzt. Und zwar vor allem die Lara und Franzi. Muss ich wirklich sagen. Weil sie direkt den Plan schmieden, dass sie verlieren
aber
möchten.
Aber wie konntest du denn die Lara nach The Power unterschätzen?
Ich habe The Power ja nie fertig geschaut. Bitte spoiler mich nicht. Ich bin immer noch bei Folge 25. Ich habe es einfach vergessen. Also
ja,
bitte, falls sie da weit kommt. Ja, aber ich glaube, sie war nie Powerplayer zum Beispiel in den Folgen, die ich jetzt geschaut habe. Sie ist da schon eher im Hintergrund in dieser ersten Hälfte.
Aber ich sie muss hat ja die Mutter überführt.
Ja gut, aber es waren auch viele andere stark. Also ich finde es schon krass, was sie abliefert. Ich gebe dir aber recht, die Lara, das hätte man da ihr noch eher zutrauen können. Aber auch von Franzi bin ich wirklich, also die habe ich wirklich unterschätzt, die Maus. Die hauen, also die machen ja die krasseste Taktik von allen, muss man ja wirklich sagen. Die fangen richtig an mit dem Taktieren. Die schauspielerischen Leistungen werden ausgepackt. Und sie schmieden halt eben den Plan, okay, wir müssen unbedingt verlieren. Und wir wollen so die Leute wählen, dass wir die auswählen, die wir dann nominieren wollen, wenn wir eben verlieren. Und zwar sollen es Claude und Edith sein, weil sie eben Edith auf jeden Fall rauskicken wollen. Und Erik legt dafür auch noch die beste Grundlage, weil der geht einfach direkt auf die Lara zu und sagt, du sag mal, wie wollen wir eigentlich hier gemeinsam traktieren und gemeinsam wählen? Und die Lara spielt dann die Rolle ihres Lebens und versucht halt eben die Stehfest, weil Edith dann eben auch irgendwie dabei sitzt, dazu zu bringen, dass die Lara Edith eben wählt und nicht Erik. Eriks Plan war natürlich ursprünglich, dass er halt auf jeden Fall Edith wählt, damit sie sicher ist mit ihm. Und die Lara schafft es aber einfach, die beiden sowas von da rein zu quatschen, dass sie sie in ihr Team bekommt. Und macht das wirklich sehr, sehr überzeugend, sehr, sehr gut, dass die beiden auch absolut nichts ahnen, was echt krass sind, weil die beiden sind ja schon taktisch auch sehr, sehr stark, aber sie glauben die Lara auch wirklich. Und ja, die Lara macht das sehr
gerissen. Es ist ja auch wahnsinnig, also es ist ja einfach auch ein gutes Ziel, was sie ausgesucht haben. Also das Fake-Ziel ist ja Claude, ne? Ja. Weil sie sagen ja, also es stehen ja eigentlich nur zwei Namen zur Debatte, Claude rauswählen oder Edith rauswählen. Und Die offensichtliche Wahl ist Claude, weil es gab ja den Streit, die Lara hat ihn vor der versammelten Mannschaft angebrüllt und so weiter. Deswegen zweifelt da ja auch niemand von den Stehfests dran, dass die Lara Claude raushaben will. Aber sie rechnet eben nicht mit dieser die Lara-Franzi-Gina-Connection, die halt sagen, ja, aber wir sollten auch die Stehfests quasi trennen. Und so entwickelt sich ja der Plan, dass sie halt Edith raushaben wollen.
Ja.
Wo man ja auch noch dazu sagen muss, und das kommt jetzt dann mit dieser ganzen Party, die dann danach dann kommt. Genau. Sie, also eigentlich ist interessant, finde ich, dass der Grund, warum sie Edith raushaben wollen, kommt erst nachdem sie den Plan schmieden, finde ich, weil so krass
oder
nervig war Edith.
Dann. so
als bis dahin ja gar nicht, sondern es war einfach nur eine rein theoretische Überlegung, dass man das Paar halt trennen will, weil das halt unfair ist.
Ja. Genau. Das ist der eigentliche Grund und dann tun sie so, als ob Edith das, oder vielleicht ist sie bis dahin, sind sie auch bis dahin genervt von ihr.
Also ich glaube, sie sind schon krass genervt von ihr, weil ich war auch krass genervt von ihr dann.
Schon zu dem Zeitpunkt oder erst danach, okay. Also wir sind auch sofort da. Hier noch ganz kurz, dass wir das nicht überspringen. Ich mache den Job, den du sonst machst, dass wir ja auch schön in der Chronologie bleiben. Also jetzt kommt diese Entschuldigung, die du eben angesprochen hast. Die kriegen einen Brief in die Villa und darin werden sie gebeten, dass sie doch einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Und ich bin ja wirklich sehr gespannt, ob diese Staffel respektvoll bleiben wird. Weil das war ja jetzt wirklich die allererste Situation, wo ein bisschen respektlos wurde. Und ich glaube, das wird nicht die letzte gewesen sein. Und ich finde es lustig, dass sie da so einen Brief reinkriegen. Und die Lara entschuldigt sich eben. Bei Claude, hast du dazu noch irgendwelche
Punkte? Aber das ist meiner Meinung nach nicht die Reihenfolge. Also,
ja, aber ich habe es mitgeschrieben, ich schwöre.
Ja, ja.
Und danach kommt noch Silvia Wolny und dann geht es weiter zu
der Party-Situation. Die Lara mit der Entschuldigung, dann kommt Silvia mit Schlaganfall und Adaptionen und so, Katalea.
Genau.
Und dann kommt die Taktik von die Lara, Franzi, Gina und so.
Und dann also kann sein, dass es dann nochmal weiterging mit der Taktik, aber...
Ja, ja, genau, es ging schon davor mal los. Aber
es ging davor aber dann schon mal los, ja.
Aber da geht es dann vor allem um Erik und Franzi kommt dann mit ihrem Erik Gespräch auch und dann kommt es vor allem zu dem Versprechen, dass Franzi Erik verspricht und sie gegenseitig sich versprechen, dass sie einander nie rauswählen werden.
Ne? Erik und Franzi versprechen sich das ganz am Ende der Folge.
Erik und Franzi. Vor der Party. Franzi und Erik versprechen sich, dass sie einander nicht rauswählen wollen. Also sie machen so.
Ja, aber ja, da habe ich später dann was dazu zu sagen. Wir können es ja mal im Hinterkopf behalten, dass sie das an der Stelle so sagt. Und erstmal gehen wir jetzt
sie sagt ja dann im O-Ton, ja, ich habe das Erik jetzt versprochen, aber ich habe ihm nicht versprochen, dass ich
Edith nicht rauswerfe. Also ich kann auch meinetwegen jetzt schon mal vorskippen, weil das ist ja dann nur in der Vorausschau für die nächste Folge, dass Franzi ja dann in der Vorausschau plant, irgendwann Erik in den Rücken zu fallen.
Ja.
Und ich finde es so spannend, weil ich hatte mir das so gar nicht aufgeschrieben, dass sie sich das da versprechen, aber Franzi ist auf jeden Fall nicht vertrauenswürdig.
Was ja auch nicht passiert, weil die beiden ja als Paar rausgehen.
Ein Liebespaar, aber vielleicht sticht sie mir noch das Messer in den Rücken vorher. Schauen wir mal, was wird.
Mal schauen.
Also, Silvia Wolny packt aus über ihren Stress. I feel you, Queen. Ich bin auch sehr gestresst. Silvia Wolny und ich, wir sitzen in einem Boot. Ich habe nur ein bisschen weniger Kinder als sie.
Und weniger Schlaganfälle, aber...
Oh Gott, nein. Oh. Ja, aber möchtest du möchtest du die Geschichte? Hast du dir dazu Notizen gemacht oder soll ich die groben Facts nochmal hier zusammenfassen? Möchtest du dazu was
Von der ganzen Tochter Katalea-Geschichte, meinst du, oder?
Kalanta, Katalea. Muss man auch erstmal durchblick behalten bei den ganzen Namen. Wie bitte?
Gerne.
Also ich habe mir aufgeschrieben, dass sie wohl ihre Enkelin Katalea adoptiert hat. Kalanta, das ist die Mutter von Katalea und die Tochter von Silvia. Und sie haben übelst Beef und sie hatten wohl nie eine gute Verbindung. Droppt dann Silvia auch. Kalanta erzählt anscheinend öffentlich im Netz für Geld, laut Silvia, dass Silvia ihr das Kind geklaut hat und bittet auch um Spenden bei der Community. Silvia sagt, alles gelogen. Und Familie ist ja ein und alles, außer eine Person, die da aus der Reihe tanzt. Und Maurice fragt dann, wird das nochmal was? Silvia sagt, nee, da wird nie mehr ein Verhältnis kommen. Und man sieht schon, will ich jetzt an der Stelle sagen, sie nimmt das schon auch mit. Sie redet da sehr abgebrüht drüber, sagt jetzt auch nicht viele Details. Aber ich finde die Aussage als Mutter schon sehr, sehr krass. So endgültig mit einem Kind zu brechen, was denkst du darüber?
Oh, ich kann, also ich blicke da nicht mehr so ganz durch. Wir müssten jetzt hier Jana zuschalten, der größte Wolny-Fan der Geschichte ist. Also es gab immer mal wieder ja Beef mit einzelnen Töchtern Kindern. und Söhnen und so weiter.
Aber sie sagt doch, eine tanzt nur aus der Reihe.
Ja, ja, es ist ja auch so. Es ist ja auch so. Die haben sich ja dann immer wieder vertragen. So.
Ah, ja.
Und es war auch nie so krass wie jetzt bei Kalanta. Oder wie sie heißt. Aber ich kann nicht wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass das halt durch die Presse ging, dass es jetzt da nochmal Thema wurde. Ich fand das mit dem Schlaganfall fand ich persönlich interessanter, weil ich das noch gar nicht wusste, ehrlich gesagt, dass sie einen Schlaganfall hatte. Und es jetzt auch, ja, es ist ja auch schon, also Silberboni ist ja auch krass, ne, mit so vielen Kindern, so viele Shows
stimmt.
auch, die sie macht, also ein wahnsinniger Output an Sendungen auch, die gedreht haben schon, also ja, und jetzt macht sie hier mit und ist ja so ein bisschen analog zu so älteren Herren vor allem, die ins Dschungelcamp gehen, auch anscheinend bei den meisten Spielen irgendwie gesperrt. Und man kann sich dann immer fragen, ist es das wert? Und ich finde, Silvia ist es eigentlich wert hier. Also ja, sie ist schon eine der unterhaltsameren, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, sie hat Entertainment-Faktor. Aber ja, was ich mir dazu gedacht habe, also es ist ähnlich wieder wie mit dieser Erik-Edith-Dynamik, dass es natürlich super schwierig ist, bei sowas durchzublicken. Vor allem, wenn man nur so, also ich bin jetzt kein Wollny-Fan, ich habe das nicht über Jahre verfolgt, ich habe da wirklich gar keinen Plan. Ist komplett für mich sehr oberflächlich, dieser Eindruck. Und wenn dann so Aussage gegen Aussage steht und wirklich zwei Personen so komplett unterschiedliche Dinge behaupten, schwierig, ne? Wie will man da irgendwie durchblicken? Und ich fand es halt einfach sehr, sehr krass, dass sie als Mutter so eine Aussage trifft, diese Tür sehr komplett zuzumachen. Und was man halt aber auf jeden Fall ja sagen kann, ich habe die Formate, wie gesagt, selber nicht gesehen, aber so wie ich das jetzt einschätze, ist es ja schon Fakt, dass sie auf den Nacken ihrer Kinder und halt auch der Privatsphäre dieser Kinder viele Jahre Money gemacht hat. Und das war für die Kinder mit Sicherheit nicht immer leicht. Also es war ja schon auch eher, dass sie halt der Joke waren, wie sie da die Kinder ruft und dass sie so ein bisschen auch als, ich sage jetzt mal, asozial wahrgenommen werden und so. Und sie konnte sich das aussuchen. Sie war erwachsen. Sie hat das für sich gewählt. Die Kinder waren der Situation ausgeliefert. Finde ich, ist ja schon mal ein Hinweis auch darauf, wie manche Dynamiken vielleicht in dieser Familie funktionieren oder wie sie als Mutter ihren Kindern gegenüber so entscheidet. Ich weiß es nicht am Ende des Tages. Ne? Ich kenne die Frau nicht, vielleicht ist sie mega toll, keine Ahnung. Aber das waren so die Sachen, wo ich dachte, finde ich irgendwie spannend, zumindest mal.
Ja, klar. Das sind legitime Punkte. Ich kann, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Ich habe zu den Wollnys. Also man kann natürlich auch sagen, die hat wahrscheinlich als Frau, ich meine, die leben ja da auch wirklich oder haben da gelebt, wo sie da auch gedreht wurden, hat ihren Kindern ein besseres Leben ermöglicht durch diese Entscheidung, diese Sendung zu drehen als, also jetzt mal rein monetär, glaube ich, hat es schon der Familie sehr geholfen.
100%.
Eine Familie, die wahrscheinlich wahnsinnig auf Rosen gebettet ist, so. Aber natürlich, klar, wenn du halt mit Kindern dann diese Entscheidung triffst, dann ich meine, dafür ist die Quote an Kindern, die an ihrer Seite stehen, immer noch wahnsinnig gut, ehrlich gesagt. Also von, keine Ahnung, 12 Kindern, 11. So. Ja. Also dafür ist es dann okay, finde ich. Aber klar, vielleicht ist das der Punkt, den die Tochter ihr vorwirft. Aber ich weiß es, wie gesagt, gar nicht. Also ich habe gar keinen Einblick.
Ich auch nicht. Aber das können wir auch an der Stelle mal so stehen lassen, gucken, ob sie vielleicht noch mal irgendwann was dazu erzählt oder irgendwas rauskommt und so weiter. Jetzt kommt der Moment, wo du meinst, die Allianz oder Franzi verspricht irgendwas mit Erik, die Allianz, Partytime, alle diese Sachen passieren, glaube ich, jetzt. Franzi überlegt kurz, die Allianz hinzuwerfen, habe ich mir aufgeschrieben. Stimmt, das war ja auch ganz kurz, dass Franzi tatsächlich sich überlegt hat, ob sie in der Allianz überhaupt bleiben will. Finde ich auch super spannend, weil sie ja in so einer halben Stunde später in der Sendung quasi komplett ausrasten wird, als Gina Lisa gar nicht mal die Allianz hinwirft, sondern nur dann irgendwas macht, was ihr nicht gefällt. Okay, also große Doppelmoral auch immer bei vielen am Start, muss man an der Stelle auf jeden Fall mal festhalten. Und Franzi schauspielert Erik sehr krass was vor. Also sie erzählt ihr halt diese Story, die sie sich mit Dilara ausgedacht hat und will halt ganz doll sein Vertrauen irgendwie gewinnen. Und in der Situation wird mir klar, okay, Franzi wird auch krass unterschätzt in dieser Hinsicht. Also sie ist sehr taktisch unterwegs, kann extrem gut da lügen und schauspielern und so weiter. Und ich finde es super spannend, weil man ja jetzt dann im Nachhinein schon weiß, die beiden haben ja dann eine Liebesbeziehung angefangen. Was eine geile Grundlage. Das dann im Fernsehen im Nachhinein zu sehen, hat das die Franzi den Erik erstmal übelst von vorne bis hinten angelogen und verarscht, hat direkt ins Gesicht gelogen.
Aber wenn ich jetzt mich in Eriks Lage versetze, dann würde ich hätte da wirklich gar nichts dagegen. Also das ist ja wirklich eine reine...
ein bisschen angelogen zu werden.
Nein, aber das ist doch eine reine Spielentscheidung. Das ist doch eine reine, der geht um Spiel. Es ist doch nicht so, dass sie das macht, weil sie Erik jetzt hasst, sondern es ist einfach nur... eine reine spielerische Entscheidung. Und
na gut.
Ja, das ist ja,
aber also irgendwie bricht es ja trotzdem auch ein bisschen, oder? Die Beziehung, aber egal. Sie haben es ja geschafft offensichtlich und sind
happy. Also ich würde wahrscheinlich sogar, ich würde ihr wahrscheinlich wirklich Props geben, wenn ich das im Nachhinein sehen würde. Meine Freundin, meine heutige Freundin, wenn die das die bei mir so gemacht hätte in diesem Spiel, wenn ich sehen würde, okay, die hat da irgendwie schlecht über mich geredet, aber das habe ich jetzt bei Franzi noch nicht gesehen, dass sie da irgendwie denkt, irgendwie, das ist ein Vollidiot eigentlich und den will ich jetzt hier um Finger wickeln.
Ja.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Aber Dennis, das macht auch nur Sinn, dass wir beide das so sehen. Da kommen wir wieder auf die uralte Beobachtung zurück. Du bist ja auch der alte Taktiker. So durch diese Brille siehst du doch alles, so siehst du das ganze Leben und ich gehe immer durch die Welt, ich denke, wo ist die Ehrlichkeit, Leute? Ja. Es ist alles authentisch, bla bla. Und deshalb macht es nur Sinn, dass wir das beide so bewerten, finde ich. Und es stimmt, also ich checke aus deiner Perspektive heraus, warum du das dann irgendwie auch beeindruckend findest oder irgendwie eine coole Sache.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es beeindruckend, aber für mich wäre es, glaube ich, wirklich kein Problem. Also wenn ich das heute sehen würde, wäre es, glaube ich, das kein Problem. Ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, was noch passiert, aber ja, schauen wir mal.
So, it's Party-Time.
Ja, Party, oder?
Ja,
Alkohollieferung aber
Edith ist nicht in Partylaune, können wir schon mal festhalten.
Nee, aber auch von Anfang an, ne? Es war jetzt nicht so, dass sie irgendwann dann weggegangen ist, sondern von Anfang an fand sie scheiße.
Ja.
So, und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann ein Satz eben so rauskommt, der dann die Wahrheit gesprochen hat, nämlich irgendwann später du schmeißt dich an
ganz
sie ran,
genau.
Ne? An Franzi.
Ja, so. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, bis man zu diesem Satz kommt, geht eine komplett andere Diskussion aber los. Und zwar, Edith macht Erik Ansage, dass er halt nicht so viel trinken soll. Sie sagt, Alkohol tut ihm nicht gut. Man muss natürlich dazu natürlich aber auch sagen, es ist ja über Erik bekannt, dass er paranoide Schizophrenie hat, dass er eine Drogenvergangenheit hat und so. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass es komplett aus der Luft gegriffen ist, muss man jetzt auch mal sagen. Also die haben anscheinend auch jahrelang überhaupt gar keinen Alkohol konsumiert. Sie sagt, das ist nicht gut, es tut dir nicht gut zu trinken, bla 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 und meckert halt so ein bisschen rum und sagt, komm, muss das jetzt sein, da noch einen zu trinken und so weiter und so fort. Und irgendwann, wie du schon sagst, fällt dann aber ein Satz, dass es halt eben auch ein bisschen drum geht, dass anscheinend er sich ein bisschen da rumschickert mit den Girls, mit der Franzi und der Gina Lisa.
Genau, und das ist eine Sache, die ja auch gar nicht die Sendung so richtig thematisiert. Also, dass er flirtet mit irgendjemandem, das haben wir ja gar nicht so erzählt bekommen. Und das finde ich halt interessant, weil die beiden, also die Stehfests, halt sich anscheinend so gut kennen. Und das glaube ich eben auch, dass sie halt in wenigen Blicken, in wenigen Momenten, die Kamera anscheinend gar nicht einfangen konnte. Sonst hätten die das ja sofort erzählt.
Ja.
Also sie hätten das ja dankend angenommen, aber sie hat das schon direkt erkannt.
Sie checkt,
also entweder hat sie es überinterpretiert und er hat es auch gar nicht so gemacht, aber ich glaube eher, dass
Edith
recht hat und der.
Ja.
Genau. So, aber das ist ja dann auch wiederum, halt das Ding, die beiden sind ja getrennt, ne? Und warum auch. Also, und er hat ja wirklich auch noch nicht offensiv was gemacht, weil sonst hätten wir es, wie gesagt, halt gesehen.
Sondern gut.
Er hat halt anscheinend die ein bisschen angeschaut oder irgendwie, sie hat halt erkannt, der hat hier gerade Spaß und das liegt bestimmt daran, dass hier auch dieses Interesse von den Frauen vielleicht auch so ein bisschen
da ist. Schon, aber auch sehr flirty unterwegs oder er kommt ja auch viel, viel besser an als sie. Das kann man ja schon sagen. Also er küsst
er
ja dann Martin
unterwegs.
An der einen Stelle, kann man ja auch sagen, dass das flirty ist.
Ja, er hat halt einfach Spaß. Ne? Er ist halt Ich kenne diese Situation quasi aus Ediths Perspektive, so dass man einfach manchmal Leuten nicht gönnt, dass sie jetzt gerade Spaß haben können,
mehr
weil
Spaß
man selber so schlechte Laune hat.
Ja, total.
Ja, und dann ist man so, dann hat man selber noch schlechtere Laune, weil die andere Person immer noch bessere Laune hat und dann denkt man so, ich will jetzt irgendwas sagen, was ihr so den ganzen Abend vermisst.
Ja, total. Ja, vor allem, wenn man dann selber auch vielleicht schon einen Drink hatte und das macht dann es auch irgendwie immer nicht besser. Was ich total interessant finde, ist aber allgemein die Dreiecksdynamik, weil Franzi, man hört schon auch ein bisschen raus, dass auch Franzi eine extreme Konkurrenz spürt zu Edith oder sich auch sehr threatened fühlt von Edith. Franzi sagt nämlich, also der Grund, warum Franzi Edith raushaben will, ist, weil sie denkt, dass Edith sie sonst sofort rauskickt, was ich so auch überhaupt gar nicht wahrnehme. Also ich habe das Gefühl, bis dahin, Franzi und Edith haben null Überschneidungspunkte, da passiert überhaupt gar nichts. Aber anscheinend haben diese beiden Frauen, also spüren ja diese krasse Konkurrenz und wundert mich auch nicht. Also ich glaube, das ist schon auch eine bekannte Dynamik, gerade so dieses Ex und neue Freundin und dann fühlen sich beide irgendwie so in Konkurrenz zueinander. Ich weiß nicht, ob Männer das so krass haben. Wie würdest du das sagen aus deiner Perspektive? Also ich kenne das doch auf jeden Fall auch. Haben das Männer
ja,
auch, dass sie
das
sich
auch
krass vergleichen mit dem Ex oder
ja,
mit dem Neuen?
Voll, natürlich.
Ja,
natürlich.
Okay.
Und aber das ist ja noch nicht mal im Ansatz so, dass sie
ja
auch nur auch entfernt nur eine Freundin ist von ihm.
Ja, aber
also
das
so,
fängt glaube ich schon früher an dann. Vielleicht.
Weiß nicht, ich glaube, sie riecht halt was, Edith, aber ich finde auch nicht, dass Franzi wahnsinnig flirty ist oder dass er wahnsinnig flirty ist. Also da ist,
ja,
finde ich, noch nichts irgendwie. Ich
in
glaube,
der Vorschau
das ist
sieht man
die Tatsache,
aber flirty. Also vielleicht wird
ja,
es
ja,
auch
in der
nicht
Vorschau,
gezeigt.
Aber da halt nicht. Also
ja,
ich, das würde gezeigt werden. Also wie gesagt, Promis in der Palm of all places würde das zeigen.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass Edith schon allein, weil sie weiß vielleicht, was sein Typ Frau ist oder was so, wie er in der,
ja,
Vergangenheit, welchen Frauen er da hinterher geschaut,
ja,
hat oder sowas, dass er weiß,
ja,
irgendwie, ja, die Franzi könnte ihn interessieren und die ist ja auch Single und er ja jetzt auch und jetzt trinkt er noch was und so und da, rein in der Theorie könnte das,
ja,
könnte das gefährlich werden und könnte,
ja,
mir da schlechte Laune machen.
Und halt, die beiden sind für mich auch so unterschiedlich, die könnten ja unterschiedlicher nicht sein, Edith und Franzi. Und also abgesehen davon, dass Edith halt
nicht
so, weißt du, sie ist so komplett zutätowiert, Piercings, Draufgängerin irgendwie so, also hat überhaupt gar kein Problem anzuecken, konfrontativ zu sein, laut zu sein, unbequem zu sein. Und dann ist Franzi übelst blond, so dieses feminine, wie sagt man, Musterbeispiel. Wenn sie einmal anfährt, entschuldigt sie sich direkt dafür. Hat so eine kleine Mausi-Art eher. Also ich finde, die sind von der Art her, also könnten die unterschiedlicher nicht sein. Und für mich ist es tatsächlich auch ein bisschen dieses alte Klischee, das ist mir irgendwann so bewusst geworden, wie Edith da halt steht und so an ihm rummeckert und Franzi sich dann auch die ganze Zeit einmischt und so sagt, boah, jetzt hör doch mal auf, ihn die ganze Zeit so anzukacken, sagt sie dann, glaube ich. Es ist wirklich so dieses, oh, die Ex-Frau, meine Ex-Frau, die hat immer so an mir rumgezankt und rumgemeckert und jetzt mit meiner jungen, flippigen Freundin, da kann ich endlich mal wieder Spaß haben. Und dass hinter diesem Gezanke dann ja schon manchmal auch einfach so Verantwortung liegt oder Sorge und eine riesige Historie und ein Grund, warum sich diese olle, zankige Ex-Frau dann mäßig so verhält, checkt, also dass Franzi das halt auch nicht ganz durchsteigt. Also natürlich kann man jetzt irgendwie an der Stelle argumentieren, ey Edith, das geht dich doch nichts an, das ist doch nicht deine Verantwortung, wenn er da trinkt, wie auch immer und so weiter. Aber ich finde, es kommt ja schon raus und Erik sagt das dann ja auch, dass er das sieht, dass sie sich halt Sorgen macht, was ja auch nur Sinn macht, weil die beiden haben halt Kinder zusammen, die haben übelst viel zusammen erlebt, irgendwelche Abhängigkeiten und was auch immer. Und dann ist es für so eine Franzi, die Erik halt so seit 2 Tagen kennt, natürlich mega leicht zu sagen, oh mein Gott, Edith, jetzt zank doch mal nicht so rum, lass ihn doch mal ein bisschen Spaß haben. Und aus irgendeinem Grund, also für mich ist es so ein Klischee, wie das auch immer in so Filmen einfach ist. So diese neue Freundin, die so, oh mein Gott, ich bin so mega naiv und halt auch so 20 Jahre jünger in der Regel, ist jetzt bei den beiden nicht so, aber ja, lass uns einfach Spaß haben und ich meckere nie, ich bin einfach immer gut drauf und ich bin so eine Liebe und ich will eigentlich auch nie was von dir. Und die Ex-Frau wird so als zänkisch wahrgenommen, weil sie so eine eigene Meinung hat und Dinge einfordert und so. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ja.
Nee, und I've been that girl, will ich nur ganz kurz sagen. Als ich Anfang 20 war, habe ich auch, ey, es gibt eine Dating-Situation, also an die ich mich da erinnern musste, als ich so Anfang 20 war, mit dem war ich nie zusammen, sondern ich war so auf ein paar Dates mit dem und dann hat er so von seiner Ex-Freundin erzählt, wie auch immer, oh ja, die hat ja immer so gemeckert und die wollte immer das und das von mir und dann saß du davor mal so, oh mein Gott, wie unchillig, wenn man so chillig sein will als Frau, oh mein Gott, ja, ich bin ja so chillig, ich würde ja nie Stress machen, ich bin so eine Chillige, mit mir kannst du einfach immer nur Spaß haben, so dieses, it haunts me today, wenn ich das im Rückblick denke, denke ich mir, oh mein Gott, wie konnte ich nur, die Frau hatte wahrscheinlich recht, mit allem, was sie gesagt hat zu dem Typ. Anyway, was wolltest du sagen?
Ich habe es parallel ein bisschen gesucht, weil ich kämpfe ja auch schon seit längerer Zeit gegen dieses Bild von Franzi als diese süße Maus irgendwie.
Mhm.
Und fühle mich auch jetzt durch diese neue Taktikrolle auch ein bisschen bestätigt, dass sie das gar nicht so unbedingt ist.
Mhm.
Sie hatte mal diesen Skandal, dass sie für so eine, ja, rechtsextreme Marke Werbung gemacht hat, ne? Weißt,
ja,
du auch?
Mhm.
Ja. Das war ja, bekannt. Also sie hat sich danach auch davon distanziert und so. Und hat gemeint, das war ein Versehen, dass sie da für diese Marke quasi gemodelt hat. Sie hat dann auch die Bilder umgehend gelöscht, hat sie auch gesagt. Aber, nee, nein, aber es ist für mich, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl gehabt, sie ist da nicht so, also dieses Barbie-Image passt gar nicht so sehr. Und ich fand sie immer, ich fand sie immer wahnsinnig nervig, fand sie uninteressant und finde sie jetzt ein Stück weit interessanter durch diese Show, weil sie eben diese taktischere Rolle eingenommen hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil wenn sie jetzt einfach nur Love Interest wird von Erik, dann bin ich wieder back in meiner Hate-Ecke von Franzi.
Ja, da hat sie sich wieder in der Rolle sehr bequem gemacht, ne? Dass sie dann jetzt einfach die Freundin von irgendwie auf eine Art ist. Also das Gefühl gibt mir Franzi leider so ein bisschen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ich will da jetzt auch nicht gemein klingen so, aber Edith wirkt für mich halt einfach, sie hat so krasse Ecken und Kanten und man kann sie nicht leiden können, wie auch immer, aber was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht zu sich selber steht und das respektiere ich halt auf eine Art. So, aus meiner Perspektive, checkt man, macht es irgendwie Sinn, ne? Mit den Werten so, wenn man es so abgleicht, wo wir es auch vorher drüber hatten. Und das finde ich dann an so Leuten wie Franzi eher nicht so cool oder da denke ich mir dann so, die wirkt so, als ob sie sich dann so anpasst. Also ich sehe, muss ich auch dazu sagen, Erik und Franzi gar nicht zusammen. Ich check das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn die beiden glücklich sind. Ich check das halt so ein
bisschen als erste Freundin nach einer langen Beziehung. Als Rebound. Check ich irgendwie so das, was er attraktiv findet an ihr so.
Halt genau das, was ich gerade meinte, oder?
Genau.
Das hey, halt, mit mir hast du gar keinen Stress, du kannst einfach machen, wir haben einfach Spaß, genau. Baby. Ja,
genau. Ja, sie ist auch so ein bisschen pick me halt. Ne?
Ja, also, genau. Und Girl, steh doch zu dir, wer du bist und sei, hau raus, möchte ich dir nur mitgeben an der Stelle. Egal.
Ja. Der letzte Move des Abends ist ja, dass Erik und Edith nochmal sich aussprechen und er dann auch ja sie so zur Rede stellt, so nach dem Motto, du hast doch gar keine Verantwortung über mich, was willst du denn überhaupt von mir? Ja. So, warum soll ich keinen Alkohol trinken? Dann sagt sie ja das mit, dann wirft sie ihm vor, dass er aggressiv wird, was er ja wirklich auch nicht tut. Ja. Und sie sagt dann ihre Befürchtung mit, du schmeißt dich hier an die Frauen ran. Ja. Und dann am Ende war dieses, wenn du mein Team wärst, hättest du gar nichts getrunken.
Ja.
Und er sagt dann irgendwie, oder sie sagt irgendwas mit uns und er sagt, es gibt kein uns und dann geht er einfach weg und dann, oder geht sie einfach weg und sagt, boah, krass, was, krass. Ja, und dann ist Nacht.
Ja, irgendwie viel, also für mich ist das Fazit so, es gibt viel Fehlkommunikation, verletzte Gefühle, man sagt irgendwie was, was dann vielleicht auch falsch aufgeschnappt wird, was aber auch so ein bisschen den anderen triggern soll, jeder auf seine Art und was ich aber sehr nahbar finde, okay, ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, ist, sie schlafen dann eine Nacht drüber und am Ende gehen sie ja doch irgendwie immer wieder aufeinander zu oder kriegen es auf die Reihe und das finde ich eigentlich sehr schön zu sehen. Auch wenn es sehr messy ist und sehr unperfekt, aber irgendwie scheinen sie beide sich da drin auch halten zu können in dieser Messiness. Weißt du, was ich meine? Das finde ich irgendwie schön, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es liegt halt Nee, ich denke das auch. Ich glaube nur, dass es an unromantischeren Gründen liegt, als es jetzt so aussieht. Es sieht so aus, als wären sie eben, es wäre dieser große Bond und die Kinder und am Ende müssen wir beide Verantwortung tragen und müssen wir das irgendwie zusammen machen. Ich glaube, am Ende hat Edith wahrscheinlich recht mit dem, was sie sagt. Ich habe übrigens aber keinen Bock auf Privatinsolvenz, nämlich dass die beiden wahnsinnig Schulden viele Rechnungen haben, die sie bezahlen müssen.
Ja.
Und deswegen ist dieses Zusammenhalten bestimmt auch Teil eines größeren Bonds, aber wahrscheinlich auch einfach die wirtschaftliche Entscheidung der beiden.
Ja.
Wir haben hier zusammen die besten Chancen, wir müssen fast schon gewinnen, so damit wir irgendwie im grünen Bereich hier rauskommen. Und das steckt für mich da viel mehr dahinter. Ich glaube, und Erik will ja darüber überhaupt nicht sprechen, ne? Er will ja diese privaten finanziellen Details gar nicht auspacken. Und Edith eben schon, weil sie halt auch unhinged ist und da einfach gar keinen Filter hat. Weil ich finde Eriks Haltung dahingehend voll legitim, dass ich jetzt nicht meine kompletten Finanzen irgendwie ausbreite, irgendwie bei Promis unter Palmen. Aber ich glaube, dass das letztendlich mehr noch ein Grund sein könnte, als es so verkauft wird.
Hm. Ja, da hast du wohl recht. Wahrscheinlich auch.
Nächster Morgen. die Tür klingelt und die Teamwahl steht an, was ja eben diese sehr taktische Geschichte ist, die die Lara und Co. Vor allem schon davor sich ausgedacht haben, was jetzt die Taktik ist. Und die Lara und Erik dürfen eben wählen und es kommt auch die Nachricht, dass Maurice und Silvia aus gesundheitlichen Gründen dann zuletzt gewählt werden dürfen erst. Erik wählt daraufhin, oder besser gesagt, die Lara wählt Edith, Menderes, Claude und Maurice, also genau die, die sie auch wollte. Und Erik wählt Kevin, Gina, Lisa und Anushka und Silvia. Ne?
Ja. Der Plan der Allianz scheint aufzugehen.
Ja,
und
genau.
Und dann geht es eben in dieses Spiel rein. Was für mich.
Ja, davor ist ja noch
so
diese schöne Szene, wo die Lara und Maurice das nochmal quasi ausbreiten und dann kommt Edith so, boah, voll gut, dass wir jetzt im Team sind und voll Bock auf dieses Spiel und geht dann wieder raus.
Das hat mir so leid getan, vor allem, ich finde die auch ein bisschen gehässig, ne? Die machen sich die ganze Zeit dann auch drüber lustig, haha, wie können die das nur glauben? Ja, ihr lügt der die ganze Zeit ins Gesicht, bisschen gehässig dann sich da so drüber, also. Man könnte ja zumindest mal ein schlechtes Gewissen haben, dass man die ganze Zeit so rumlügt. Und eine geile Szene auch, Mama Wolny übernimmt den absoluten Mama-Modus auch in dieser Villa, hat sich direkt da 11 Adoptivkinder gesucht oder hat die da gefunden in dieser Villa und kümmert sich da um alles, wäscht da Gina, Lisa oder wem auch immer die Schlüpper aus, keine Ahnung. Fand ich auch sehr funny.
Ja, stinken die noch? Oder?
Ja, sag das.
Wir waren doch gestern in diesem Tümpel drin.
Ja, genau. Damit die nicht alles stinkend da rumlaufen, fängt sie dann an, alles zu waschen.
Dann kommt dieses Spiel mit diesen langen Brettern sozusagen, auf denen die Füße fixiert sind.
Ja.
Genau, mit diesen langen
das
Skiern,
nervigste Spiel. Boah, das hat sich so gezogen, oder?
Ja, es war halt nur deswegen interessant, weil halt diese Sabotage lief. Ne? Also,
ja,
dass
aber
die
ich
Lara
fand die Sabotage
quasi
so unspannend.
Ja, war sie auch, aber das Spiel alleine war dann, also finde ich, wurde auch nicht so lange, also es wurde nicht sozusagen das Spiel als wahnsinnig aufregend inszeniert, sondern eher halt die Tatsache, dass die Lara sabotiert und das andere Team halt einigermaßen gut unterwegs ist.
Ja,
und dann passiert ja noch ein riesen Fauxpas am Rande des Spiels, weil Silvia und Anushka ja gesperrt oder sich da raushalten quasi und dann fällt dieses Pavillon, was es glaube ich ist, mit dem Wind um und der Wind lässt diese eine Stange aus diesem Pavillon quasi auf Silvias Kopf und glaube ich so an Anushkas Ohr prallen, also es fällt so richtig auf die drauf und dann Silvia blutet, Anushka fällt um. Dramatische Szenen spielen sich ab.
Ey, das war so funny, weil Anushka wird so barely von diesem Schirm gestreift und fällt sowas von theatralisch zu Boden, während
War
das nicht so?
Nee.
So habe ich das gesehen.
Nee, also da war eine Szene in Zeitlupe, okay, das hat jetzt nicht nach Wahnsinn, aber selbst wenn so eine Eisenstange an deinem Ohr und
vorbei,
das ist,
du meinst,
das ist
sie
alles,
hat
was aufs nee, das ist auf ihr Ohr gefallen einfach. Oder
echt?
Selbst wenn sie es nur streift, am Ohr tut alles. Also kriegt man einen Fußball aufs Ohr, das tut sau weh.
Ja, da und kann ich nicht mitreden.
Also alles am Ohr tut wahnsinnig weh und ich glaube, das ist hier so am Ohr quasi entlang gefahren quasi und das tut sehr weh. Also das habe ich ja schon abgenommen. Und Silvia, kriegt einfach, hat man ja gesehen, einfach eine Platzwunde am Kopf.
Ja.
Stell dir mal vor, das Ding hätte mir die Schädeldecke weggehoben,
gelacht,
sagt sie.
Ich habe jetzt nicht deshalb, weil das war, also ich bin eher verstört, wie sie dann auf einmal da sitzt und fängt an zu bluten. Die arme Frau, die hat mir so leid getan, weil sie sagt dann ja auch, ich bin fix und fertig, ich habe Panik, wie auch immer. Und Anushka schaut sie nur an und sagt, ach, das blutet aber richtig. Statt sie mal zu trösten oder runterzuholen, die arme Frau sitzt da, hat total Panik, die war so durch den Wind, die sitzt da komplett mit blutverschmierten Haaren. Es hat mir einfach leid getan. Was die da mitmacht, ey, die arme Frau. Naja, sie hat es geschafft.
Ja, alle haben es geschafft. Irgendwann war das Spiel zu Ende und es geht zurück ins Haus. Und da gibt es so diesen Dialog zwischen Maurice und Claude zum Thema Schauspielern, weil Maurice sich da auch wirklich dafür interessiert, ins Schauspiel-Game einzusteigen und halt fragt bei Claude, ob er denn da eine Zukunft auch sieht, so ein bisschen. Und dann meint er, drück dich richtig aus und red nicht wie ein Werksarbeiter auf dem Bau. Dann hast du vielleicht auch irgendwie mehr eine Chance.
Mhm.
Ja, wo ich mir auch denke, ja, es gibt aber ja Rollen von Werksarbeitern auf dem Bau, wo das ja dann auch, aber gut.
Mhm.
Und dann meint Maurice, ja, aber irgendwie die Dialoge mit ihm, die klappen irgendwie immer nicht so, da finden da irgendwie nicht zusammen. Und dann fragt er ihn, ja, bist du in einer Kategorie wie Thomas Gottschalk so von der Bekanntheit? Und dann hat er gesagt, er ist bekannt, ich bin berühmt. Und ja, Maurice
so
fühlt sich wieder bestätigt, weil da einfach kein Gespräch zustande kommt. Keine
ist ja auch eine wilde Aussage, Thomas Gottschalk ist bekannt, ich bin berühmt. Aber okay,
ja.
Gut. You go, King.
Absolut.
Gina, Lisa,
dann kommt Gina.
Genau, bereitet Erik dann nämlich darauf vor, dass Edith wohl rausgewählt wird. Was ich an der Stelle eigentlich ziemlich fair fand, weil das Schicksal war ja besiegelt, muss man ja sagen. Also die Allianz ist ja in der Überzahl, der Plan konnte ja irgendwie trotzdem nicht schief gehen. Die hatten sich ja alle drauf geeinigt, die werden Edith rauswählen. Also mit zahlenmäßig waren die ja auch überlegen. Und Franzi rastet aber trotzdem komplett aus und macht Gina Lisa Ansage und so. Ich check schon auch, dass sie da sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt und so weiter und so fort. Aber andererseits habe ich auch nicht ganz gecheckt, warum jetzt dieser ganze Plan daran zu zerbrechen droht. Hast du das verstanden?
Naja, weil halt das eine Kettenreaktion auslösen kann. Also ja. weil Erik jetzt ja Schritte einleiten kann,
ja.
Wenn er das weiß und so weiter. Also
was er halt nicht
ich glaube,
tut.
Das ist halt das Problem. Ja, aber was er tun könnte.
Ja,
und, ja es ist die typische Gina Lisa und vielleicht ist sie genau deswegen in solchen Formaten dann auch immer wieder drin, weil sie immer wieder für sowas gut ist, wo man denkt, ja, ich check schon gut gemeint, aber es ist halt auch so wahnsinnig naiv eben. Es ist halt wirklich, also, weil sie sagt dann so Sachen wie, Erik ist mein Freund. So.
Mhm.
Ja, seit wann? Was ist das für eine Freundschaft? Merke ich jetzt nicht viel davon, ehrlich gesagt, dass es eine Freundschaft ist zwischen euch beiden.
Mhm.
Erik ist mein Freund, ich kann ihn nicht anlügen, ich kann sowas nicht und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Also du hast
ja,
schon
so
in der Vergangenheit
halt
auch Sachen gemacht.
Immer, ne? Aber
ja, und das nervt mich halt. Mich nervt immer diese moralische Begründung für alles. Ne? Alles kann ich nicht machen, das macht man nicht und so. Weiß ich nicht. Also
ja, dass sie immer das, so tut, als wäre sie so ein kleines Lämmchen. Sie ist ja eine erwachsene Frau.
Ja.
Sie muss ja gar kein Lamm sein. Aber
ja. Sie,
ja, will halt.
Ja, auch die, ein wahnsinniger Satz fand ich auch irgendwie irgendwann mal so, bei mir zu Hause gibt es sowas wie Allianzen nicht. Ja, natürlich gibt's das nicht. Das ist ja hier ein Spiel.
Ja.
So, also natürlich ich mach sowas auch nicht im Privatleben, aber
ja. Das
ist ja hier eben das Game und das kann sie halt null unterscheiden. So.
Ja.
Das nervt mich halt,
ja,
wenn Leute das nicht können.
Und sehr spannend ist dann auch der Moment, also Franzi macht ja Gina Lisa dann schon richtig Ansage und wird konfrontativ und sagt, hättest du nicht mal dein Maul halten können, mehr oder weniger. Gina Lisa geht dann irgendwie rein und sagt,
ja, und
oh
weil,
mein
ich
Gott.
Finde, sie macht den perfekten Punkt, weil sie sagt ja, jetzt hast du Erik was versprochen und jetzt hast
das
du
stimmt.
auch noch Edith was
nee,
du hast Edith was versprochen und du hast genau
oder
also
uns.
Du hast zwei Leute was versprochen
ja.
beides du kannst beides nicht mehr einhalten so was also
das stimmt.
Deine Moral kommt dir irgendwann an Grenzen weil du kannst
ja
nicht jedem Menschen versprechen dass du sie nicht wählst.
Hat sie sich in eine schlechte Situation manövriert, hat die Franzi genau durchschaut und
ja und die Frau ist halt Ende 30 oder keine Ahnung wie alt sie ist, aber
genau.
Das muss doch irgendwann muss da mal ein Entwicklungsschritt passieren.
Ja, sie ist gar nicht reflektiert, ne? Muss man leider sagen. Also wirklich nicht.
Ja.
Also zumindest, sie kann es nicht richtig dann durchdenken. Naja, wie auch immer. Also Franzi macht dann Ansage, Gina Lisa geht rein und sagt, oh, ich hoffe, das wird alles wieder. Und dann geht Franzi ihr so hinterher. Und im ersten Moment denke ich so, okay, krass, siehste, Franzi Mausi entschuldigt sich dann irgendwie direkt, dass sie irgendwie sie konfrontiert hat. Und man sieht einfach dann aber, also sie sagt das so, aber in die Kamera verdreht sie dann so die Augen und lässt uns halt als Publikum so wissen, dass sie halt Gina Lisa jetzt einfach nur belabert. Also quasi für sie ist Gina Lisa aus der Allianz draußen, man kann ihr nicht vertrauen, ich meine ja auch irgendwie zu Recht. Und sie macht aber halt weiterhin, also jetzt wickelt sie Gina Lisa ein, damit sie weiter halt so irgendwie das macht, was die Allianz halt will. Und das fand ich irgendwie auch das ist irgendwie strong. Irgendwie strong, dass Franzi auf diese Art und Weise taktiert.
Ja, sie hat mit Gina natürlich auch das leichteste Opfer
ja. In
ganz Deutschland gefunden. So, also
wirklich,
du könntest ja Gina alles machen lassen. Du könntest ja Gina sagen, ey Gina, ich bräuchte unbedingt jetzt gerade eine Orange. So.
Ich bräuchte 10.000 Euro, kannst du sie mir überweisen?
Ja, du müsstest sie mir jetzt überweisen tatsächlich.
Oh, ich fürchte, das ist wahrscheinlich der Gina Lisa vielleicht echt schon passiert. Würde ich echt ja, nicht ausschließen.
Es ist ja, und das ist ja jetzt wirklich der, das ist ja wirklich auch die tragische Geschichte von Gina Lisa, weil ihre Vergewaltigung, die ja dann.
Auch, war da auch.
War, das eine? War ja die. Oh ja, aber das hast du noch mitbekommen mit der Nein ist Nein-Prozess und so. Nein heißt Nein.
Ah, doch, jetzt, wo du das sagst.
Gab doch diese Pornos von Gina Lisa, also Pornos in Anführungsstrichen, diese Videos, die von ihr verbreitet wurden, wo sie, ja, wo sie auf Vergewaltigung geklagt hat.
Ja, okay, krass.
Ja, das ist ja wirklich, und das ist ja genau die Geschichte, ne, dass sie einfach, dass sie zu sowas sogar dann eben. Ja, und das hat ja viele dazu bewogen, immer wieder zu sagen, Gina Lisa darf in solche Shows nicht mehr gehen, weil sie offensichtlich nicht in der Lage ist, so diesen Druck standzuhalten.
Ja,
bei sowas.
Total. Ja, sie wirkt schon fragil in der Hinsicht.
Ja.
Okay, also Edel packt dann aus, dass es wohl um Privatinsolvenz geht. Da hast du jetzt in der Folge auch ein bisschen schon drauf angespielt. Sie sagt, sie hat als einzige 2 Kinder zu ernähren, in Klammern, Mama Wolny hat 12 Kinder und 18 Enkelkinder. Und alle anderen haben, glaube ich, auch Kinder, keine Ahnung. Die meisten von denen wahrscheinlich. Naja. Und Edith konfrontiert dann die Lara. Die Lara will aber nicht reden.
Also.
Und das fand ich dann halt so ein bisschen so ein Doppelmoral-Moment, weil eben die
Lara. Aber du hast ja jetzt vergessen, dass die Lara in der Zwischenzeit die Entscheidung treffen muss.
Ist das da
also
schon?
Also in der Zwischenzeit kommt es. Ja, das Ergebnis. Doch,
doch.
Du hast sehr viele Sachen übersprungen.
Ja, du hast recht. Du hast recht.
Das Ergebnis, also es kommt. Diverse Sachen davor noch, aber vor allem so die Tatsache, wen schreiben wir denn dann auf die Liste? Also, wenn das jetzt alles, also.
Nee, Maurice
Franz, entschuldigt
bringt
sich
das
dann,
ja dann einfach.
Ja, genau.
Es war ja gar nicht der Plan, jetzt irgendwas am Plan zu ändern. Maurice ist dann plötzlich so, ey, nimm Claude aus dem Rennen.
Moritz.
und lass mich antreten. Weil ich werde eh nicht rausgewählt. Und dann sagt die Lara, okay, machen wir.
Ja. Also, genau. Also Franzi entschuldigt sich auch bei Gina und so, dass sie so,
genau.
dass sie da so streng war.
Und macht aber die ja das Augenrollen in die Kamera. Das hatten wir.
Franzi erzählt die Lara, dass Gina Erik alles erzählt hat. Also sozusagen die Lara, es kommt ja auch bei die Lara an.
Ja.
Und die Lara überlegt ja, jetzt muss sie quasi die Rolle rückwärts machen, muss sie den Plan quasi canceln, weil jetzt Erik davon weiß.
Ja.
Und darüber kommt ja auch die ganze, ja, wen soll ich denn sonst dann wählen, quasi Sache auf.
Ja.
Und Maurice bietet sich ja dann auch hat sie ja davor schon angeboten, als möglicherweise Vertrauenstest sozusagen, dass er da auf die Liste kommt.
Ja,
und dann kommt das Ergebnis des Spiels, Team die Lara verliert, was sie ja auch provoziert haben. Und die Lara meint dann auch so, tut sich ja auch schwer, weil sie hat gesagt, ich wusste mal, was ich machen wollte, aber jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Und dann trifft sie ja diese Kurzschlussentscheidung, weil plötzlich denkt man, also eigentlich denken alle, finde ich, oder ich habe da gedacht, ja, sie geht natürlich jetzt zurück auf Claude, ne, weil sie cancelt quasi jetzt
genau,
den Edith-Plan.
Das dachte ich auch.
Und geht halt zurück,
das
schreibt Maurice und Claude halt auf die Liste.
Hätte
und
ich
sagt
auch
aber dann,
gefunden.
Dass sie halt Maurice, ne, ich finde, also ja, aber dann wäre es langweilig gewesen.
Ja,
dann wäre ja klar, was passiert. Aber jetzt, finde ich, war es halt so, was? Jetzt macht sie es trotzdem. Und Maurice und Edith, es gibt ja sogar die Welt, in der Maurice jetzt rausfliegt. Und da dachte ich so, gut, hat die Lara das wirklich bis zum Ende durchdacht?
Ja.
Aber hat sie natürlich nicht. und Edith ist geschockt und sagt, es ist richtig, richtig eklig. Und Erik ist auch sauer und sagt, Vertrauen missbraucht. Und dann kommt eben die Sache mit der Privatinsolvenz und so weiter. Edith geht nochmal zu die Lara und die Lara verteidigt sich, dass Maurice ja einen Aufstand machen kann, nicht du, mit ihm bin ich ja dicker als mit dir jetzt die Lara meint aber auch, dass sie das jetzt nicht bereut, sie will halt einfach sie raushaben, also Edith raushaben, sagt aber auch, dass sie vor Erik mehr Angst hat als vor ihr und der ist jetzt ja auch sauer auf sie. Ja, Gina ist jetzt daraufhin in der Zwickmühle, weil sie jetzt irgendwie mal wieder gar keine Ahnung hat, was sie machen soll. Und weil sie hat ja eigentlich Edith versprochen, weil sie ist ja befreundet mit den beiden angeblich,
oder
dass sie die halt auch nicht wählt.
Genau.
Ja, sie hat auf jeden Fall Erik versprochen, dass sie Edith nicht wählt.
Ja.
So, und
die reden dann auf die ein.
Ja.
Auf das Fähnchen
und
im Wind.
Und Lara und Maurice. Genau, machen halt Gina dann auch Druck so, ey, aber du kannst jetzt nicht mich wählen, so, das ist ja auch keine Alternative.
Ja.
Und dann kommt es eben in die Entscheidung, also zur Exit-Zeremonie oder wie heißt es, irgendwie sowas.
Ja.
Und ja, es wird abgestimmt. Und Erik kommt als erstes, weil natürlich klar ist, was er wählt. Er wählt natürlich Maurice. Franzi wählt Edith, erwartungsgemäß. Also dass Erik und Edith da teilnehmen, war mir von Anfang an ein Dorn im Auge, hat sie gesagt. Silvia wählt Edith und nicht, Moment, wie heißt er nochmal? Maurice?
Ihren jahrelangen Freund, muss man ja sagen. Ja, sagen genau, die beiden ja. Sie sind ja jahrelang befreundet. Ja, es passiert mir bei dir auch immer. Erinnere ich mich auch nicht, wie du heißt.
Ja.
Kannst du nur merken. Kannst du nur merken, weil es so ähnlich klingt wie mein Name.
Ja, ein bisschen anders ausgesprochen.
Genau.
Kevin wählt Edith. Das Verhalten gegen die anderen greift in meine Ruhe und Frieden ein als Begründung. Ja, und dann kommst du zur goldenen Entscheidung von Gina. Was wird sie tun? Ja, und sie wählt Edith. Ich habe es euch beiden versprochen. Was auch geil ist. Und Erik sagt, es habe ich umgehauen, wie Gina da abgestimmt hat. Aber na gut, dann kanntest du Gina Lisa wohl nicht so gut, weil mich hat es nicht so ganz umgehauen, dass sie am Ende wieder alles rückgängig macht von dem, was sie mal gesagt hat. Mhm. Ja, Anushka wählt Edith. Ihr zusammen in einem Format tut ihm nicht gut. Also tut Erik nicht gut. Und dann sagt Edith, ne, weil Anushka sagt dann auch noch irgendwas von, ja, du bist irgendwie hier nicht so entspannt, kommt es mir so vor. Und dann sagt Edith, ja, es ist immer der ADHSler und meint damit sich, der unentspannt ist. Story of my life.
Aber hat nicht hier mein ADHS. Anushka auch ADHS und ist damit im Dschungelcamp angeeckt? Oder hat das dann so gesagt? Erinnerst du dich?
Ja.
Dass sie das dann so gebeichtet hat, so irgendwann und dann, und sie war ja auch immer so ganz doll am Anecken und dann war es ähnliche Beichte.
Ja, es kann
ich glaube, kann wenn sein, ich mich richtig
mit Harald da im Gespräch, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Ich finde es halt super spannend, eben genau das, was ich gesagt habe. Ey, Doppelmoral natürlich links und rechts von jeder Seite, in jeder Lebenslage dort. Immer das, was sie irgendjemandem vorwerfen, machen sie dann 5 Minuten später selbst und da ist es dann absolut kein Problem, auch keine Selbstreflexion oder was auch immer. Aber Edith konfrontiert die Lara ja, wie gesagt, halt sehr direkt. Und die Lara, mehr oder weniger, lässt sie überhaupt gar nicht mal auf ein Gespräch ein. Und ich finde es halt deshalb nur nennenswert, weil die Lara, wie gesagt, halt eben Claude letzte Woche dafür literally als Arschloch bezeichnet hat und ihn übelst zur Sau gemacht hat. Und das nur deshalb, ja, mehr oder weniger, oder gerade deshalb auch die Fronten gegen Claude so verhärtet sind. Und sie macht genau das Gleiche. Also bis zum Schluss, sie kann nicht einfach einmal sagen, ey, ihr seid einfach ein starkes Team und das mussten wir trennen oder sonst irgendwas, sondern schiebt es dann auf irgendwas anderes und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach, weil finde ich irgendwie nicht cool, sag's doch einfach, es ist doch nichts Persönliches, also weiß ich nicht, würde mich glaube ich verletzen an Ediths Stelle, so behandelt zu werden, dass man da dann so, man wird, es wird einem so, ich meine natürlich ist es nur ein Format, aber sie hat ihr da irgendwie vertraut, dann wird ihr da voll in den Rücken gefallen und dann kann sie ihr nicht mal ganz kurz sagen,
nach ey, zwei sorry. Tagen, ne? So.
Ja, trotzdem. Also, aber es man sieht, die
Leute
trotzdem
sind
noch Menschen, so, oder?
Ja, voll, aber genau, aber es ist halt trotzdem eben nicht Real Life oder es ist ein Spiel und dann muss ich damit, wenn ich bei Promis Napalm mitmache, dann muss ich damit rechnen, dass ich hintergangen werden könnte.
Ja.
So, und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig ungesund, wenn so Sachen wie die Gesundheit und das Wohl meiner Kinder, meine finanzielle Gesundheit sozusagen, wenn das alles so zur Debatte steht oder wenn das so ja die Fallhöhe ist, also wenn es den beiden darum geht, das ist einfach so unfassbar, also die Lara macht halt da zum Spaß mit, ihr Mann ist Millionär so und sie selber, der geht finanziell auch gut so.
Ja, das stimmt.
Die macht es einfach zum Spaß, das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen und ich glaube, das ist einfach da prallen echt Welten aufeinander. Mhm. So, die Lara macht es halt einfach, weil sie hat da keinen Bock auf die, dann wählt sie die raus, egal was sie davor gesagt haben. Und ich finde das auch okay für so eine Show.
Mhm.
Aber, und für Edith ist es halt einfach wahnsinnig schwer, weil es eben nicht nur eine Show ist, sondern eine wirklich legitime Möglichkeit, wie sie schnell an viel Geld kommt, was sie dringend braucht.
Das ist ja auch
und dann
legitim.
Wirkt es halt so, ja, natürlich, aber es ist auch nicht, finde ich, also ich finde nicht, dass die Lara damit rechnen muss. Die Lara muss damit rechnen, ich mache hier eine Show mit und ich verhalte mich halt wie in so einer Show. So,
das
und
ist wie das echte Leben, das ist hart und ungerecht.
Ich darf die nicht rauswählen, weil dann treibt es die ganze Familie und die Kinder in den Ruin. Das ist, finde ich, kein legitimes Ding, mit dem man in so einer Show quasi so argumentieren darf, aus meiner Sicht.
Ich checke, aber natürlich gleichzeitig denke ich mir auch, eigentlich irgendwie auch abgefuckt. Dann mach doch nur Leute rein, die es alle irgendwie auf eine Art gebrauchen können oder so. Weißt du? Irgendwie ja, auch eine Messi-Facette von dieser Show.
Ja, aber das ist halt, das ist das Problem an dem Casting von, also generell am Casting von Reality-Shows, dass halt gezielt auf sowas auch hingearbeitet wird. Ne? Leuten, die komplett im finanziellen Ruin stehen, die kommen dann da rein halt und tun dann Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Und das ist ja so, weil im Idealfall so hättest du ja, also wenn du einfach das moralisch unter, also moralisch keine Probleme haben willst beim Schauen, dann musst du halt ein Format gucken, wo wirklich nur so die Laras mitmachen. Ne? Sind alle finanziell gut ausgestattet, machen das halt einfach, weil sie Spaß daran haben. So, und die Verräter ist ja ein bisschen so, ne? Die Verräter ist zum Beispiel, das sind ja alles Leute, die einigermaßen erfolgreich sind in dem, was sie tun.
Ja.
Und die können das deswegen als Spiel akzeptieren, das Ganze so. Und hier ist es halt so, da trifft die eine traurige Existenz auf die andere. Und man weiß, was da alles im Hintergrund, auch so Kevin, ne? Kevin ist ja genauso, dass es ihm wahnsinnig schlecht, und der kommt ja auch nur mit dieser Begründung quasi an in Folge 1, dass er wirklich sich da komplett verspekuliert hat und da Millionen in den Sand gesetzt hat und jetzt da halt mitmachen muss, weil das halt nun mal der einzige Weg ist, so. Und es ist halt sad, aber es ist halt die Art und Weise leider, wie diese Shows funktionieren. Und klar, wenn dann eben so eine Dilara auf so eine Edith trifft, dann prallen da Welten aufeinander, auch nicht nur in der Show, sondern auch außerhalb der Show.
Lebenswelten, ja. Naja. Ja. Und das ist auch schon der Wrap-up und es endet mit der Vorausschau für Folge 3. Und da sieht man jetzt aber, ein paar Sachen haben wir schon angeteasert, dass Erik auf jeden Fall am Schäkern ist mit Franzi und Gina Lisa und ein bisschen flirty-flirty. Franzi sagt, dass sie plant, Erik in den Rücken zu fallen. Erik, der weiterhin aus unergründlichen Gründen Franzi vertraut, trotz allem, was passiert ist, muss sich auch fragen, Erik, irgendwie hat man mehr von dir erwartet. Und anscheinend gibt es schon wieder einen Unfall und ich lese das so, dass eventuell jemand ausfällt und eventuell dann ja vielleicht eine ausgeschiedene Person oder so zurückkommt in die Villa. Es wäre ja, iconic.
Das ist halt ultra beschissen, also wenn das Martin Angelo ist.
Nein, das muss doch Edith sein. Das muss doch Edith sein.
Ja,
weil
das wäre cool.
Es macht für mich auch nur Sinn, weil ich war sehr überrascht, dass Edith jetzt schon raus ist, weil Franzi und Erik haben ja in den ganzen Interviews und so, die man jetzt in der letzten Zeit so als Teaser schon im Vorhinein gesehen hat, wenn sie irgendwo auf Veranstaltungen waren, haben sie ja schon davon gesprochen, oh, Edith hat sich einiges geleistet, man soll nur abwarten, bla bla bla. Und ich dachte mir so, war das jetzt schon alles? Und deshalb könnte ich mir vielleicht vorstellen,
es ist wahrscheinlicher, dass es sie ist.
Ja, kommt sie nochmal rein und dann geht es vielleicht nochmal ab. Und ich bin gespannt.
Ja. Nee, es ist sehr wahrscheinlich, dass Edith zurückkehrt. Das stimmt. Und ja, wir sind gespannt und melden uns dann natürlich mit Folge 3 der Besprechung wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich uns folgen, könnt in die Shownotes schauen. Und wie gesagt, in dieser Woche besonders den Algorithmus nochmal anschmeißen mit Bewertungen. 5 Sterne natürlich nur.
Ja.
Mit Rezensionen, mit Kommentaren gerne unter der Show. Und netten Worten zu Denise, zu mir, zu den anderen TeilnehmerInnen dieses Podcasts. Und ich sag mal wieder Danke fürs Dabeisein an Denise natürlich.
Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Und was eine XXL-Folge, finde ich, macht nur Sinn nach dieser langen Pause, dass wir uns damit zurückmelden. Ja.
Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da.
Ansonsten macht's gut. Schöne Woche euch. Und ihr könnt schon mal abschalten. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal unsere private Insolvenz vermeiden. Bis dann. Tschüss.